Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir melden uns mit einer Spezialfolge unseres Hot Cannstatt bei euch. Dabei ist Philipp Meisel, wie immer, grüß dich.
Grüße.
Und Philipp, wir sind nicht alleine, denn natürlich machen wir eine Spezialfolge nicht zu zweit.
Das ist so und deswegen haben wir uns für diese Länderspielphase einen Gast eingeladen, der uns bestimmt sehr interessante Insights liefern kann. Und deswegen begrüße ich erstmal Sven Schimmel. Hallo Sven.
Hi, grüß euch.
Und zwar werden wir, Sven, über ganz viele Themen reden, die im Fußballbusiness wichtig sind, aber vielleicht nicht ganz so sehr im Fokus stehen, wie sie möglicherweise sollten. Bevor wir aber loslegen und in die Tiefe gehen, erzähl doch erstmal ein paar Takte. Wer bist du? Was machst du? Und wo kommst du her sozusagen? Also was ist die Karriere vor der jetzigen Karriere gewesen?
Ja, ich bin Sven, bin 36, habe zwei Kinder und eine tolle Ehefrau, die mit mir zusammen ein Business hochgezogen hat im Bereich Mentalcoaching. Ja. Ich durfte davor 10 Jahre beim VfB Stuttgart spielen, eigentlich so meine ganze Jugend durch, ab meinem 12. Lebensjahr und bin dann dort auch Profi geworden, habe hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt. Und habe dann relativ früh in Wiesbaden damals meine Profikarriere beendet mit 23 und habe dann Jahre später den Weg in das Mentalcoaching-Thema gewagt und habe da mein Business aufgebaut, mich selbstständig gemacht und darf heute Profis, Frauen, Männer in dem Bereich unterstützen. Und ja, ich glaube, wir werden heute noch ausführlich über das Thema sprechen. Ich glaube, für die Vorstellung ist das erstmal okay.
Absolut. Vor allem auch natürlich gut auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht kennen, einfach auch den VfB-Bezug zu kennen. Lass uns doch da nochmal ganz kurz in die Zeit reingehen. Also man wird talentierter Jugendspieler, man wird irgendwo entdeckt, man geht auf ein Probetraining, man macht seine ersten Schritte, man kommt in die Nachwuchsteams, man hat Ziele, Wünsche, Träume irgendwie. Nimm uns mal ein bisschen mit in die Zeit. Wie war das denn damals und wie blickst du heute auf diese Zeit beim VfB?
Also ich meine, ich war damals 12, als ich dorthin gegangen bin. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass ich irgendwie schon irgendwie gesehen habe, dass das in die Richtung geht, in die es dann gegangen ist. Also für mich und meine Eltern, als damals das Angebot kam, zum Probetraining mal zu kommen und dann tatsächlich der Verein mich auch wollte, war es dann so, dass wir gesagt haben, jetzt probieren wir das halt mal aus, weil klar, da hängt natürlich auch viel dran. Ich bin in Reutlingen aufgewachsen und sind halt immer noch mal 50 Kilometer und meine Eltern mussten mich ja dann auch ins Training fahren und so. Und ja, aus dem einen Jahr ausprobieren sind dann 10 geworden. Also ich kann euch auch bis heute nicht sagen, was die Menschen beim VfB da in mir so gesehen haben, weil ich jetzt nicht so der talentierteste Fußballer war, muss man sagen. Also klar, ich habe so ein bisschen was mitgebracht als Spieler, hatte einen unheimlichen Willen und so weiter. Aber es gab Phasen, auch in der Jugendzeit, wo ich auch nicht gespielt habe oder eingewechselt wurde, auch eine ganze Saison über. Und war jetzt auch nie U-Nationalspieler oder so, sondern habe mich da irgendwie so durchgekämpft, war dann im, ich glaube, letzten Jahr U19 einer der letzten, der dann übrig war, auch von der Mannschaft aus der U13 damals und habe dann überraschend meinen ersten Vertrag für die dritte Liga bekommen damals. Überraschend, weil ich im letzten Jahr U19 noch die Position gewechselt habe, also vom Offensivspieler zum Rechtsverteidiger. Und durfte dann dort meine ganzen Profispiele machen und 5 Jahre im Profibereich dann bleiben.
Ja. Du warst polyvalent, bevor es den Begriff Polyvalenz wahrscheinlich gab, oder?
Ja, war damals, glaube ich, ein Trend. Da gab es das, hat man viele Spieler, die Anlagen hatten und deswegen offensiv gespielt haben, sozusagen umgebaut, sie auf Außenverteidiger oder heute sagt man auch Schienenspielerposition einzusetzen. Und da warst du ein Kandidat. Einen Titel hast du unter den Tisch fallen lassen, bist immerhin noch süddeutscher A-Junior-Meister geworden, ja? Okay.
Aber ja, gut.
Ja?
Ja, die Titel, die kriegt man ja, das ist ja gar nicht so ein Titel, den man so am Ende der Saison dann so feiert, sondern den kriegst du ja meistens dann so zwischendrin auch mal.
Ja, ja.
Deswegen hat man den ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm.
Zumindest wenn du beim VfB Stuttgart spielst, ja, weil genau. Das eben so ist, dass die Verbandstitel dir quasi so eben vorbeigehen und dir zufliegen, logischerweise.
Genau.
Und du eigentlich darauf hinarbeitest, die nationalen Titel zu holen.
Du willst ja deutscher Meister werden.
Genau, du willst deutscher Meister werden und das gelang in den letzten Jahren ein paar Mal, dir nicht damals, aber wichtiger für dich persönlich war natürlich zu sagen, hey, guck mal, die geben mir einen Profivertrag, ich spiele plötzlich dritte Liga. Und damals dritte Liga, ähnlich wie heute, da haben große Namen mitgespielt, also jetzt nicht personenbezogen, sondern vereinsbezogen. Du spielst da halt Woche für Woche gegen die richtig großen, traditionsreichen Clubs, viel Ost-Clubs auch dabei, ja. Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, damals Gazi-Spiele, die Heimspiele im Gazi-Stadion. Ja. Heutzutage werden sie in Groß-Asbach ausgespielt, die Drittligaspiele vom VfB 2. Aber das war natürlich ein Riesensprung, nehme ich an, einfach von, sag ich mal, dem mehr oder minder, ja, ich will nicht sagen geschützten, aber halt eher nicht ganz so im Fokus stehenden Umfeld wie in der Jugend noch, wo du halt vor ein paar Eltern und ein paar Betreuern spielst und plötzlich vor Tausenden von Zuschauern. Was hat das mit dir, hat das im Kopf was gemacht?
Also ich glaube so das Zuschauerthema gar nicht so, sondern das war eher so mein eigener Anspruch und der Druck, den ich mir gemacht habe. Das hat auch nicht erst im Profibereich angefangen, sondern schon davor in der Jugend. Ja. Einfach auch, weil ich eh ein sehr sensibler Spieler war und mir alles zu Herzen genommen habe. Und dann gab es eben auch die Phasen, wo ich nicht gespielt habe und hatte auch Trainer, die vielleicht ein bisschen schwieriger für mich jetzt waren als Spieler, was die Persönlichkeit anging, dann auch im Profibereich und so ähnlich. Und muss aber sagen, dass das Zuschauerthema gar nicht so ein Thema war, weil ich glaube, so wenn du in der zweiten Mannschaft spielst, hauptsächlich, das ist noch Jugendfußball. Also das ist noch Jugendfußball, ja. Also du bist schon immer noch so, hast eigentlich von außen relativ wenig Druck. Jetzt klar, bei uns gab es eine Phase, wo wir mal um den Abstieg gespielt haben, wo dann auch der Trainer entlassen wurde und so, das gab's schon. Aber du hast ja, wenn du in der zweiten Mannschaft spielst und jung bist, ja immer noch so dieses Ziel, so den nächsten Schritt zu machen, vielleicht nach oben anzuklopfen und so. Deswegen hat sich das schon eigentlich eher wie Jugendfußball angefühlt.
Ja.
Und so die Spiele Dresden, Osnabrück, die mir da so direkt einfallen, es war schon so, dass man immer am Anfang der Saison direkt den Spielplan gecheckt hat, wann man dort spielt. Also und da muss man dann irgendwie fit sein, weil das ja irgendwie die Verbindung auch zum Profifußball dann ist. Also wenn du dann in Stuttgart im Gazi-Stadion vor 400 Leuten spielst, das ist jetzt irgendwie noch nicht so dieses Profi-Feeling, was man dann so sich auch wünscht, wenn man dann den Traum hat, Profifußballer dann auch zu werden.
Eines der Dinge, die sich oder nicht geändert haben, die spielen heute noch vor dreistelligen Zuschauerzahlen leider.
Ja.
Ja, außer eben, es kommt eine große Fanbase vom Gegner mit. Dann bist du nach Wiesbaden. Ja, hast also irgendwann gesagt, okay, hier geht's nicht für mich weiter. Ich möchte das woanders versuchen, auch Wiesbaden, Brita Arena, ich kann mich noch erinnern, war da ein, zweimal auch Spiele schauen. Auch ein Umfeld, wo weniger von außen stattfindet. Also in Form von medialer Präsenz, ist eher ein ruhigerer Standort. Ja, jetzt nicht, dass da wenig Leute kommen, aber eben schon ein Standort, wo man sich gut entwickeln kann, der auch dafür bekannt ist, heute noch ein gutes Sprungbrett zu sein für weitere Dinge.
Ich glaube, dann bin ich in einem Jahr gekommen, wo das nicht zugetroffen
hat. Das ist richtig, ja, das stimmt.
Ja, also ich habe damals unterschrieben in Wiesbaden, auch deshalb, weil, so wie du es auch gerade gesagt hast, also ich war ja ab und zu oben dabei, in der Länderspielpause war da eigentlich schon relativ nah dran. Es war zu einer Zeit, das werdet ihr besser wissen als ich wahrscheinlich, bei den Profis, wo viele Trainerwechsel waren, wo einfach viel Unruhe auch bei den Profis war. Uns dann für junge Spieler auch ein bisschen schwieriger geworden ist, dann oben reinzurutschen. Und wenn du dann immer wieder von null quasi anfängst, weil du noch nicht so richtig oben dabei bist, nur halt so sporadisch, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, wer dann Trainer war. Ich glaube, Jens Keller war damals dann Trainer. Und dann habe ich auch gemerkt, so ich komme gar nicht mehr nach oben so richtig. Und es gab dann ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber
du kannst alles erzählen. Es bleibt alles unter uns.
Wir verstehen uns ja heute sehr gut. Ermin und ich sind ja damals gut befreundet gewesen, heute auch noch. Und das hat ja mit ihm auch nichts zu tun. Es war dann so, dass Ermin bei uns damals noch nicht so richtig zum Zug kam in der zweiten Mannschaft. Dann, ich habe immer extrem viel von ihm gehalten, auch schon in der U19. Und dann war es so, dass bei uns in der zweiten Mannschaft sich beide Innenverteidiger, glaube ich, verletzt haben und er dann direkt reingerutscht ist, super Spiele gemacht hat. Also ich glaube 3, 4, 5 super Spiele gemacht. Ja. Und dann war oben bei den Profis auch Verletzungsphase von 1, 2, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, 1, 2 Innenverteidigern. Dann war er oben dabei und kurz vor dem Bayern-Spiel hat sich dann Stefano Celozzi verletzt.
Ja.
Und Ermin hat dann sein Profidebüt gegen Bayern rechts hinten gegeben.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich meinen Berater angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir echt gucken müssen, was anderes zu machen, weil wenn jetzt ein Innenverteidiger auf meiner Position spielt, dann wird es wahrscheinlich für mich hier nicht weitergehen.
Vielleicht ganz kurz Kontext für alle, die zuhören. Mit Ermin ist Bicacic gemeint, genau, logischerweise. Ja, genau. Und dieses Spiel, das du ansprichst, das ist das berühmte Pokalspiel gegen die Bayern. Da hat der VfB zweimal innerhalb von 3 Tagen gegen die Bayern gespielt. Einmal Liga und einmal dann Pokal. Insgesamt 11 Gegentore gefressen.
Wir reden immer noch davon, du und ich. Immer mal wieder kommt das mal zur Sprache.
Da wirklich, dass wir sagen, guck mal, das wusste ich gar nicht.
Das war wirklich eine Phase, dass damals, ich glaube, Bruno Labbadia war da Trainer, und hat Ermin Bicacic aufgestellt, der dann, ich meine, auf rechts direkt gegen Franck Ribéry als Gegenspieler hatte. Und Ribéry in seiner Prime und da einfach, das war echt unglücklich. Und ich glaube, er hat danach auch keine große Rolle mehr
gespielt. Pass auf. Ja, das war, also vielleicht auch für Sven was er noch gar nicht weiß. Ich kann mich noch extrem gut daran erinnern, weil das eben auch Folgen hat. Ermin hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht gegen Ribéry, aber es gab halt 5, 6 Gegentore und dann bei 2 war er direkt beteiligt, weil er einmal, glaube ich, wegrutscht und dann noch ein Fehler, wie es eben einem jungen Spieler passiert, ihm passiert ist. Und trotz dessen, dass er eigentlich 90 Minuten ordentlich gespielt hat, waren eben diese 2 Fehler, die hängen blieben. Und da gibt's, also kann ich wirklich aus dem Nähplätzchen plaudern, aber das ist bestätigt, da gab es nach dem Spiel eine, sag ich mal, ein fast schon Vorfall in dass der damalige Aufsichtsratsvorsitzende, glaube ich, Dr. Dieter Hund und Bruno Labbadia, die sind so ein bisschen, also der Hund hat den Labbadia halt quasi vor versammelter Truppe in den VIP-Räumen gefragt, was ihm eigentlich da durch den Kopf ging, Ermin Bicacic in dieses Spiel zu schicken. Und der wäre dem ja gar nicht gewachsen gewesen. Und dann war es relativ schnell mit Herrn Bicacic weiterem Weg beim VfB Stuttgart, weil Labbadia eben dann das Risiko nicht mehr gehen wollte, den nochmal zu bringen. Hätte dir alles passieren können. Ist ja nicht passiert.
Hätte mir auch passieren können, klar. Also ich bewerte das auch heute gar nicht unbedingt als negativ, ehrlich gesagt, sondern das war einfach die Initialzündung dann auch zu sagen und auch ehrlich die Situation zu bewerten, weil ich glaube so, wenn du halt immer in diesem Trotz so drin bist und immer mal wieder dabei bist, immer mal wieder so ein Stöckchen hingeworfen bekommst, dann willst du es vielleicht auch nicht wahrhaben. Ich meine, Stuttgart war meine Heimat. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie 2 Jahre gespielt habe, sondern wenn du mit 12 Jahren dorthin wechselst, eigentlich musst du heute sagen, ich bin dort aufgewachsen.
Ja.
Also der Frieder Schroff hat mich miterzogen.
Es gibt nicht viele, die 10 Jahre NLZ auf dem Buckel haben. Das ist einfach so, auch heute. Ja, weil der Prozess des Aussiebens, der ja Jahrgang für Jahrgang eigentlich fast zweimal stattfindet,
klar.
Der ist natürlich schon sehr hart und wenn du das 10 Jahre gepackt hast, dann kann man definitiv sagen, da muss ja was gewesen sein, ja, in Form von dem, was sie in dir gesehen haben und auch dem, was du mitgebracht hast. Du hast vorhin von dem unbedingten Willen gesprochen und das ist halt damals wie heute ein sehr signifikantes Merkmal, dass Leistungsbereitschaft einfach extrem ausgeprägt sein muss, sonst wird's nichts. Ja. Und im Zweifel schlägt es manchmal auch dann vielleicht Talent in der Einzelentscheidung.
Ja.
Also vielleicht nochmal für unsere Hörer, damit auch das nochmal klar ist, Ermin Bicacic hat dann auch eine veritable Karriere hingelegt, ist bosnischer Nationalspieler geworden, also gut rumgekommen.
Völlig zu Recht.
Das heißt, ich bin wirklich wahnsinnig froh auch nach der Geschichte, dass diese Karriere noch funktioniert hat.
Ja. Ich war vor wenigen Wochen bei seiner offiziellen Verabschiedung, weil der VfB hat in Braunschweig gespielt und im Pokal und Ermin Bicacic, letztes Jahr noch Kapitän von Braunschweig, hat die quasi in der Liga gehalten mit als Anführer, jetzt keinen Vertrag mehr bekommen und hat eine gegen seinen Ausbildungsclub quasi in dem Spiel den Rahmen haben sie ihm gegeben für eine offizielle Verabschiedung. Er saß 2 Reihen vor mir auf der Tribüne mit seiner Partnerin und hat nicht nur ein Tränchen weggewischt an dem Abend, logischerweise. Und dann noch dieses Spiel. Ihr erinnert euch vielleicht noch, da gab es ja 120 Minuten mit jede Menge Spektakel in dieser ersten Pokalrunde. Ja, und ist schon ein Wahnsinnsweg, logischerweise. Ja.
Also das ist sozusagen der eine Aspekt und der andere, wenn ich den Fokus auf dich richte, Sven, 2 Dinge, die ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgehört habe. Da kannst du vielleicht auch sagen, ob ich das okay verstanden habe oder nicht ganz. Also damals war es so, und ich glaube, das ist auch bis heute so, dass das Vereinsumfeld wahnsinnig wichtig ist. Also wie geht's dem Hauptverein, wie geht's dem Profiteam? Ist Abstiegskampf, ist die Stimmung im Eimer oder ist die gut? Da habe ich gemerkt, gerade da viel Abstiegskampf, viele Trainerwechsel, das heißt, das macht es dann auch für den Nachwuchs schwieriger. Und das andere, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, du hast sehr viel mit Weitsicht damals schon agiert. Also auch schon auch mit Menschen um dich rum in deinem Beraterumfeld auch gesagt, pass auf, das wird hier so nix mehr. Ist das etwas, was du exklusiv damals hattest, das dich so ein bisschen ausgezeichnet hat auch? Oder wie war das so generell in diesem Bereich? Haben andere einfach dann gesagt, egal mit der Brechstange, ich will durch, mit dem Kopf durch die Wand? Oder weil diese Einsicht schnell zu haben, zu sagen, nee, pass auf, das wird hier nichts mehr, das muss man ja auch erstmal haben für sich im jungen Alter.
Ich glaube, man könnte das jetzt so oder so auslegen. Okay. Also man könnte jetzt auch sagen, ich habe aufgegeben, so, weil ich hatte ja noch Vertrag. Also es war ja nicht so, dass mein Vertrag auslief, ich weiß, oder? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, man könnte jetzt auch sagen, okay, ich hätte ja noch weitermachen können, weil es lief ja dann auch dementsprechend, aber ich habe dann auch gesagt, okay, jetzt habe ich 3 Jahre zweite Mannschaft gespielt, war nur sporadisch oben dabei, habe nur Testspiele mitgemacht, jetzt muss ich auch mal was Neues machen. Hm. Es ist ja auch so, wenn du halt jahrelang in einem Verein bist, dann bist du halt immer der schon da ist. Also du bist ja auch schon so ein bisschen in so einer Schublade drin, oder es kann sein, dass du in so einer Schublade drin bist. Jetzt in Wiesbaden war ich halt der geholt wurde. Ist auch mal nochmal eine ganz andere Rolle, in die man dann reinkommt. Und ihr habt dann nach Wiesbaden auch gefragt und habt ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Wiesbaden auch eigentlich sehr entspanntes Umfeld. Es war ja dann so, ich kam dahin, Wiesbaden, ich habe unterschrieben, da war Wiesbaden noch Dritter in dem Jahr.
Ja.
Und habe natürlich dann auch ein bisschen gehofft und mitgefiebert, dass sie vielleicht sogar aufsteigen. Es gab ja damals auch keine Relegation. Das heißt, die wären direkt aufgestiegen. Hat dann nicht gereicht, sind glaube ich Vierter geworden, genau. Wir haben uns für den DFB-Pokal qualifiziert. Und 19 Trainer der dritten Liga haben damals gesagt, wir steigen als Tabellenerster auf. Das heißt, da war schon ein bisschen Druck drauf. Also wir hatten dann auch eine Mannschaft mit 15 Führungsspielern. Also ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wie es da abging bei uns. Dann noch ein Trainer, der im ersten Training mit dem T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bin das Gesetz" aufgetaucht ist. Also könnt ihr ja vorstellen, wie das intern bei uns ablief, wie dann auch klar von außen als junger Spieler. Also ja, Wiesbaden ist eine entspannte Umgebung, aber ich sag's wieder, als sensibler Spieler, ich meine, Stuttgart hattest du gar nichts. Und alles, was halt mehr war, also Wiesbadener Kurier, die ganzen Zeitungen und so weiter, haben ja trotzdem über uns geschrieben, war ja trotzdem irgendwie ein bisschen Feuer für den Druck, den ich mir dann, oder Benzin für das Feuer, was ich mir gemacht habe, schon ein bisschen. Aber muss ja jetzt heute auch rückblickend sagen, dass es für mich in Wiesbaden eigentlich, was die Spielzeit anging und so die Karriereentwicklung anging, auch sehr gut lief. Also da kann ich mich nicht beklagen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, da gab es damals auch nicht wenige, die gesagt haben, das ist einer von den besseren, vielleicht sogar besten auf dieser Position in der Liga. Ja.
Ja.
Und ich spreche aus der Erinnerung, ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber dann, es waren schon Signale dafür da, dass es vielleicht doch nochmal weiter nach oben gehen könnte, unabhängig davon, ob du jetzt mit Wiesbaden den Sprung schaffst oder eben nicht. Und dann kam für uns Beobachter das schon ein bisschen aus dem Nichts, der Cut, den du dann selbst gewählt hast. Also ja, für dich ja wohl nicht. Also
nee, für mich nicht. Für mich nicht. Also ich war der Einzige, der die Entscheidung für sich getroffen hat. Ich habe auch damals nicht mit meiner damaligen Freundin, mit meinen Eltern und so, als das so, ich sag mal, in der Überlegung war, das so zu machen, auch nicht mit meinem Berater, sondern weil ich war immer jemand, der sich dann auch gerne, also ich wollte es immer anderen auch ein bisschen recht machen und wollte mich auf keinen Fall irgendwie umstimmen lassen.
Ja.
Weil ich wollte so eine Entscheidung dann auch einfach für mich treffen. Und ich muss auch sagen, das ist ja keine Entscheidung, die du jetzt von heute auf morgen triffst, sondern ich weiß noch, dass das auch schon bei der Unterschrift damals war, so immer im Kopf, okay, 2 Jahre noch. So. Und vielleicht hätte ich auch gesagt, nach den 2 Jahren nochmal. Oder ich weiß es nicht. Aber ich habe dann einfach gemerkt, so vor allem in dem, im ersten Jahr in Wiesbaden, wo es ja dann für uns auch sehr schlecht lief, also wo wir zum Winter eigentlich fast Tabellenletzter waren als Aufstiegsfavorit und so. Es war schon keine leichte Saison. Ja, das muss man schon sagen. Vor allem dann als Spieler, wenn du spielst und sehr stark in der Kritik stehst als ganze Mannschaft. Und wie gesagt, ich habe es ja vorher schon ein paar Mal gesagt, ich habe mir eh alles immer sehr aufgeladen so, und mir ging es dann auch einfach nicht mehr gut. Also nach den 2 Jahren, auch wenn wir damals einen Trainer hatten mit Peter Vollmann, der eigentlich ja menschlich, ich sag mal, sehr gut ist und versucht die Mannschaft so, ist ja eher so ein Lehrertyp.
Ja, kann mich nicht erinnern.
So, der war für mich natürlich schon von der Persönlichkeit sehr gut, muss ich schon sagen, weil das einfach für mich ein bisschen Ruhe reingebracht hat damals. Ja,
nicht einer von dieser harten Hunde-Truppe, die es eben auch gibt.
Ja, genau. So, das war für mich sehr gut, was das Menschliche anging, aber für mich war dieses Gefühl einfach schon viel zu tief, dass ich da sagen hätte können, okay, ich mache jetzt noch weiter oder ich gehe nochmal einen anderen Weg oder mache nochmal einen anderen Schritt, weil Angebote waren schon da und Wiesbaden wollte ja auch relativ früh den Vertrag damals verlängern. Und das war eigentlich für mich so die Initialzündung. Wiesbaden kam auf mich zu Und dann habe ich impulsiv gesagt, das war's.
Was hat überwogen dabei? Oder war das ein Zusammenspiel? Du hast jetzt oft schon auch über dich gesprochen und gesagt, du warst ein sensibler Spieler, du nimmst dir viele Dinge zu Herzen. Hast du das Ding bei dir gesucht oder hast du schon auch gesehen, dass in diesem System Profifußball irgendwas ist, was einen nicht gesund macht möglicherweise?
Ich würde jetzt lügen, wenn das Umfeld keine Rolle spielen würde. Also klar hatte ich, wie schon gesagt, Trainer, die für mich brutal schwierig waren. Also wo du beschimpft wurdest, Videoanalyse, wo Analyse eigentlich fast schon das falsche Wort ist.
Tribunal wahrscheinlich manchmal, ja.
Hat mit Analyse nichts zu tun, aus meiner Sicht. Und die gibt's ja heute immer noch. Das ist ja nicht so, dass das jetzt, ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, aber die gibt's ja heute noch. Also wenn ich heute Spieler im Coaching habe, manchmal denke ich, ich sitze da auf meinem Stuhl und habe eigentlich schon alles gehört, dann kommt wieder ein Spieler, erzählt mir was und denkst so, okay, es wird nie auf, es ist immer irgendwie ein Thema. Aber was ich auch sagen muss, ist, es hängt ja schon auch viel an mir und wie ich die Situation bewerte und wie ich damit umgehe. Und der mentale Bereich ist einfach vor allem damals ja noch ein Bereich gewesen, der extrem unberührt war. Also in meiner ganzen Zeit in Stuttgart wurdest du nie damit konfrontiert. Social Media war noch kein Thema. Ich weiß, beides Fluch und Segen heute, aber muss schon sagen, die Jungs und Mädels werden mit Themen halt konfrontiert, mit denen ich damals eben nicht konfrontiert wurde. Erstmal egal, was da steht und was nicht, aber zumindest weiß ich, okay, es gibt den Bereich, es gibt noch den Bereich und es gibt noch den Bereich, wo ich eventuell was machen kann. Und deswegen habe ich ja auch mein Gefühl damals und meine Gedanken, die ich hatte, ja nie hinterfragt. Also für mich war das Gefühl da und die einzige Option war, um das zu beenden, entweder ich beiß mich jetzt da durch, noch weiter irgendwie und gehe da irgendwie weiter den Kampf, dann ist die Frage, zu welchem Preis, oder ich beende meine Karriere. Also jetzt die Überlegung zu haben, ich arbeite mal mit einem Mentalcoach oder Sportpsychologen, die war ja von meiner Seite nicht da. Der Verein hat dann, als ich signalisiert habe, dass es für mich zu Ende geht, mich gefragt, ob sie einen Sportpsychologen mir an die Seite stellen sollen für das letzte halbe Jahr, um eventuell die Entscheidung irgendwie nochmal rückgängig zu machen. Habe ich dann gemacht, aber muss auch sagen, ich war damals gar nicht mehr offen für das Thema, weil die Entscheidung schon einfach so stark mit so einer Emotion getroffen war, dass es sich eigentlich wie eine Befreiung angefühlt hat.
Wenn du jetzt nicht unbedingt der impulsive Typ bist, der da aus dem Affekt raus handelt, dann kann es ja gar nicht anders sein. Das muss ja in dir gereift sein über nicht nur Wochen, Monate, vielleicht sogar noch länger. Und dann, wenn du dann diese Schritte gehst, diese Signale aussendest, dann ist in dir eigentlich schon längst der Prozess abgeschlossen.
Ja.
Naja, so stelle ich mir zumindest vor oder kenn's von mir selbst auch. Ich habe jetzt keine Spielerkarriere beendet, aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wo die Prozesse in einem selbst nach ähnlichem Muster ablaufen, logischerweise.
Ja. Ich glaube, dass viele, also egal ob das jetzt tatsächlich der Bereich Profifußball ist, sondern sonst irgendwie Lebensphasen gibt, ich hatte das bei mir auch. Ich glaube, Philipp, wir haben uns erst am Wochenende auch da ein bisschen darüber unterhalten. Also das ist ja völlig unabhängig davon, dass es irgendwann Momente gibt, wo du sagst, hey, bis hierher und nicht weiter, ich mache hier einen Cut. Und dann fühlt sich das tatsächlich auch so an, ja, dass man dann sagt, ich schlage einen anderen Weg ein. Irgendwann ist das sonst einfach nicht mehr gesund. Und deswegen ist das durchaus nachvollziehbar und, glaube ich, tatsächlich auch übertragbar auf andere Lebensbereiche. Ne? Nur ist natürlich der Fußball, der Profifußballbereich nochmal größer unter dem Brennglas. Du hast es gerade angesprochen. Man wird überall beobachtet. Medial, Fans. Social Media ist übrigens ein Thema, du hast es gerade so ein bisschen nebenher angerissen. Ich glaube, das ist eins, da könnte man ein eigenes Gespräch darüber machen.
Wobei ich sagen muss, Social Media, ich werde das öfter mal gefragt, wie das ist für meine Jungs und Mädels im Coaching. Kommt sehr selten vor.
Mhm.
Also wird sich sehr selten damit beschäftigt oder auseinandergesetzt. Entweder sind sie sehr diszipliniert und lesen die Kommentare und das Zeug alles nicht. Weil ich dachte auch immer, Social Media und es ist ein Thema und kann irgendwie ein bisschen Druck auslösen. Aber muss echt sagen, im Coaching kommt das sehr wenig vor. Also die gehen da eigentlich sehr gut mit um, habe ich das Gefühl.
Diesen Cut, den du damals gemacht hast, machen wir jetzt auch ganz kurz, gehen in die Werbung und dann sprechen wir über die Zeit nach diesem Schnitt.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Social Media hin, Social Media her, Sven, du hast die Entscheidung getroffen, die Zeit ist ausgelaufen, Saisonende, die Erleichterung ist das eine, aber der Raum, der quasi in und um dich rum entstanden ist, ist vielleicht das andere. Mhm. Wie waren die ersten Tage, Wochen, Monate? Plötzlich kein Tagesablaufplan mehr, der einem mitgegeben wird, keine Klamotten, die einem vorgeschrieben werden anzuziehen, keine Trainingseinheiten, keine Zeiten. Was war da plötzlich los? Hast du dir einfach mal eine Hängematte geschnappt und bist ein paar Wochen im Garten gelegen? Oder
tatsächlich,
wie?
Ja. Also, ja, ich muss sagen, klar ist man als Fußballer sehr fremdbestimmt und muss sich eigentlich um nichts kümmern, so. Aber mir hat auch, das muss ich schon sagen, so genau das hat mich so ein bisschen eingeengt. Man hat eigentlich viel Freizeit, aber dann so diese Freizeitgestaltung und dann hast du irgendwie 14 Uhr Training, was ja mitten am Tag ist. Und es ist, also für mich war das auch schwierig, muss ich sagen, im Alltag als Fußballer ein bisschen. Und um so über die Zeit danach zu sprechen, ich habe, als es dann wirklich endgültig war und es dann veröffentlicht wurde und es durch war, habe ich eine Reise geplant, 2 Monate durch Europa, und bin dann erst mit meiner Gitarre und mit meinem Rucksack durch Europa getingelt und habe dann erstmal so ein bisschen, ja, auch Sachen nachgeholt, muss ich sagen, die ich vielleicht so in meiner Jugend, in meiner Kindheit, kann man ja auch schon fast sagen, nicht machen konnte, weil es schon noch immer ein Traum war und ein bisschen so Sehnsucht war auch, die ich hatte, so während dem Fußball. Weil das kannst du halt als Fußballer relativ selten machen, weil du kriegst halt einen Trainingsplan am Sonntag und wenn der Trainer lustig ist, dann streicht er dir vielleicht noch den freien Tag oder kriegst du mal 2 Tage spontan frei, aber so richtig planen, dass du mal irgendwie was machen kannst oder mal weg kannst, ist halt echt schwierig.
Ja, und so sich einfach treiben lassen, das ist schon, kann sehr attraktiv wirken auf einen und plötzlich Dinge freisetzen, von denen man gar nicht gedacht hat, dass sie da sind. Ich erinnere mich noch gut daran, ich meine, ich habe damals die Geschichte geschrieben und ich habe entweder von dir oder von irgendjemand aus deinem Umfeld sogar ein Bild bekommen mit der Gitarre in der Hand und so, der zieht jetzt einfach los, ja. Und ich habe das aufgeschrieben und habe mich selbst so ein bisschen wiedererkannt, weil ich hatte so eine ähnliche Phase 10 Jahre früher. Bei mir war das so 2005, wo ich einfach weg musste, ja, und das dann auch gemacht habe, nach Südamerika bin und so weiter. Anyway, ich habe dich sehr gut verstanden, aber ich kann mich auch noch an sehr viele Reaktionen erinnern, die damals kamen, nicht nur auf das Stück, das ich gemacht habe, sondern generell auf den Umstand, der zieht es ja einfach Stecker und geht los. Und es war eben viel Unverständnis auch dabei. Wie kann man solche Möglichkeiten, Opportunities hier einfach wegwerfen? Der liebt den Sport nicht, bla, blieb, blub. Solche Sachen gab es damals zu lesen.
Ja. Ich weiß, ich musste mich auch sehr oft rechtfertigen. Also es ist echt lustig, so, weil in dem Umfeld, in dem du ja tätig bist oder warst, war es schon so, dass halt viel Unverständnis da war. Wenn du jetzt in meine Mannschaft gegangen wärst, 80% und gesagt, wenn ich es könnte, würde ich auch so. Viele können es nicht. Also viele haben gesagt, ey, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht einfach aufhören, weil ich einfach nicht wüsste, was soll ich danach machen. So, was kann ich noch und wie soll es danach weitergehen? Ganz ehrlich, wusste ich auch nicht.
Ja.
Also ich hatte keinen Plan. Also ich wusste, okay, ich will irgendwie was studieren, aber habe in Wiesbaden dann noch irgendwie so 3 Monate bei unserem Pressesprecher mitgearbeitet und habe versucht, da in Richtung Medien ein bisschen was zu machen, weil ich neben dem Fußball ja sehr viel Musik gemacht habe und gedacht habe, okay, vielleicht könnte das so ein Weg sein, in die Richtung mit dem Schreiben, viel Songs geschrieben damals und es hat mir echt auch Spaß gemacht. Viele unserer Mitspieler, die haben schon gesagt, dass es mutig ist. Für mich jetzt damals gab es gar keine Option. Also es war nicht, ich habe heute, das kann ich vielleicht erzählen, ich habe vor ein paar Monaten.
Wir sind
Monaten,
unter uns, wie gesagt, wir sind vollkommen unter uns.
Ja, vor ein paar Monaten habe ich einen Spieler gehabt im Coaching, der war mir sehr ähnlich von den Gedanken, von den Gefühlen, die er so geteilt hat und so, wie er sich fühlt auf dem Platz. Und der hat auch jetzt nicht Bundesliga gespielt oder Zweitliga, sondern Dritte Liga, Regionalliga und so. Und ich habe das dann abklären lassen, weil ich irgendwann gemerkt habe, irgendwie komme ich nicht so richtig ran, so mit meiner Art zu coachen und so. Und habe ihn dann zu einer Therapeutin geschickt und habe gesagt, hey, kannst du mal gucken, kannst mal mit ihm sprechen, vielleicht mal schauen, ob da irgendwie mehr ist als jetzt nur die Thematik, was ich im Coaching irgendwie mit ihm bearbeiten kann. Und dann wurde eine mittelschwere Depression festgestellt bei dem Spieler. Und das habe ich ja vorher gesagt, zu welchem Preis, also ich habe ja nicht viel geteilt damals, also ich habe ja auch nicht, in den Interviews habe ich ja auch gar nicht so intensiv über die Thematik gesprochen, aber so ging es mir. Also es war wirklich ein Kampf. Also es war ein Kampf über Jahre eigentlich, den ich immer so wieder, man muss sich so vorstellen, immer versucht habe, so wegzudrücken, genau wegen der Thematik, die du gerade gesagt hast. Weil es ja nicht geht, das wegzuwerfen. Weil klar, du hast Eltern, die unheimlich viel in dich investiert haben, so in der Phase davor. Meine Eltern sind zu jedem Heimspiel gefahren nach Wiesbaden. Klar hat mein Vater das gefeiert, dass ich dritte Liga spiele, oder meine Eltern. Und das ist natürlich was unbewusst auch immer noch so mit dabei ist. Ja, du kannst jetzt nicht einfach das aufgeben. Als Fußballer hörst du nicht einfach auf, weil jeder redet dir ein, dass du das schönste Leben hast und viel Geld verdienst und keine Ahnung. Aber wie es dir dabei geht und wie du damit umgehst und so dieses, also man muss sich mal vorstellen, ich weiß nicht, wie das ist. In der normalen Arbeitswelt steht jeden Tag jemand hinter deinem Rücken und bewertet dich aber jeden Tag. Also jeden Tag sagt er, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht.
Schrei dich
mit
Video oder schrei
dich an. Ja. So. Das, und wie gesagt, das ist auch was Individuelles, wie man damit umgeht. Ja, also kommt natürlich dann voll drauf an, wie man individuell mit der ganzen Situation klarkommt und zurechtkommt. Und ich habe es, muss man auch sagen, so wie ich das heute ja mit den Spielern auch mache, mir hat niemand gesagt, nimm mal die Perspektive ein oder hast mal aus dem Standpunkt drauf geschaut oder mich mal dran erinnert, was ich kann und nicht immer nur den Fokus auf das, was ich nicht kann. So, und dann hast du vielleicht noch einen Spieler, der mit dir auf einer Seite spielt und dich 90 Minuten penetriert. Also die Sachen sehen ja viele von außen nicht. Die sehen halt den Fußball und man macht das, was einem früher Spaß gemacht hat. Ich muss aber sagen, der Spaß, der war nicht vorhanden. Also der war nicht vorhanden. Wenn, dann hat er sich überhaupt verlagert vielleicht. Als kleiner Junge, jetzt so wie mein Sohn mit 9 hier spielt, der freut sich auf jedes Spiel, der hat Bock Fußball zu spielen, der freut sich zu spielen, der ist traurig, wenn Spiel aus ist. Bei mir war es irgendwann so, ich hatte Spaß, wenn das Spiel aus war und ich gut gespielt habe. Dann konnte ich sagen, okay, zum Glück.
So. Ja, naja.
Ja. Und so muss man sich das vorstellen.
Also und auch das ist wieder so, wie du gesagt hast. Ich finde auch, salopp formuliert, wenn morgens der Wecker klingelt und deine Aufgabe wartet, dann solltest du eigentlich prinzipiell Lust haben und Freude daran, an dem, was dich jetzt an diesem Tag erwartet. Natürlich ist jeder Arbeitstag mal so, aber im Kern solltest du Lust drauf haben und nicht schon, wenn der Wecker klingelt, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was möglicherweise auch viele da draußen auch kennen. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Wie war das denn bei dir? Also wir waren jetzt mit der Gitarre durch Europa unterwegs. Ja. Wann kam der Moment irgendwann, wo du dann für dich einen Punkt gesehen hast, hey, das könnte mir Spaß machen. Das ist was, da habe ich möglicherweise Bock drauf, wenn morgens der Wecker klingelt.
Das Coaching meinst du?
Genau.
Das hat Jahre gedauert.
Ja.
Ja. Also ich wollte eigentlich mit Profifußball gar nichts mehr zu tun haben, sage ich euch ehrlich. Also das Kapitel Profifußball war für mich eigentlich mit meinem letzten Spiel Wiesbaden, wo ich verabschiedet wurde, eigentlich durch. So, ich wusste auch gar nicht, will ich überhaupt noch irgendwie Fußball spielen? Also ich war 23. Ja. Also ja.
Wir sind jetzt im Jahr 2013.
Genau. Richtig? Ja. Ich war 23, bin in dem Sommer 24 geworden und hatte gar keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Also nicht mal irgendwie, also ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt noch weiterspielen will. Für mich war Prio jetzt erstmal die Reise, dann Studienplatz gucken, was mache ich jetzt so. Und dann hat ein ehemaliger Mitspieler von mir, der in Reutlingen gespielt hat, also hier in meiner Heimatstadt, hatte dann meine Nummer weitergegeben an den Murat Isik damals, der Trainer in Reutlingen war, und der hatte mich angerufen und dann habe ich gesagt, du weißt, also ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, ich weiß gar nicht, wo ich studieren werde, ich habe eine Reise, ich komme erst Mitte September zurück, wir können uns gern mal zusammensetzen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass das was wird. Wir haben uns zusammengesetzt, dann habe ich erstmal keinen Studienplatz bekommen, was ja auch lustig war tatsächlich, aber ein Jahr erstmal pausiert. Und dann habe ich gesagt, also wenn das für euch okay ist, dass ich erst im September wiederkomme und mitten in der Saison quasi einsteig, dann können wir das machen und dann gucken wir mal. Aber ich sage euch auch direkt, ich weiß, ihr habt das Ziel aufzusteigen in die Regionalliga. Wenn wir aufsteigen, werde ich wahrscheinlich gehen. Weil ich habe mich nicht dafür entschieden, den Profifußball hinter mir zu lassen, um dann wieder in die Regionalliga zu gehen.
Naja. Ja,
also ich war vom Naturell jemand, den konntest du auf den Platz stellen und ich habe 90 Minuten mein letztes Hemd auf den Platz gelassen, völlig egal, wo ich gespielt habe. Das war egal, wo ich war, war das so. Und deswegen konnte ich gar nicht anders. Also es war jetzt nicht so, dass ich ein Spieler war, der irgendwie einen Arschtritt gebraucht hätte und der dann weniger gemacht hätte, nur dass wir nicht aufsteigen oder so, sondern ich wollte alles rausholen, was ging. Deswegen war das auch kein Thema. Und dann habe ich das gemacht, 2 Jahre, habe dann noch in Freiberg gespielt, 4 Jahre und habe aber in der Zeit danach, musste ich ja auch unheimlich viel an mir arbeiten und die ganzen Sachen aufarbeiten und muss aber auch ehrlich sagen, die haben mich schon irgendwann wieder eingeholt, als ich dann nach dem Studium auch wieder ins Berufsleben bin und so, wo ich eigentlich permanent wieder in dieses mit mir arbeiten, mich mit mir selber konfrontieren, Persönlichkeitsentwicklung, Mentales und so weiter. Und war ja dann erstmal in der, in Anführungszeichen, normalen Arbeitswelt, würde ich sagen. Und habe dann dort relativ schnell den Job dann auch gekündigt und ab dann, um das ein bisschen abzukürzen, wurden mir dann durch Personen, die ich dann kennengelernt habe, mich viel mehr auch mit dem Bereich beschäftigt habe, habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben und darüber sind dann auch viele Kontakte entstanden, die mir dann auch im Kopf, muss man sagen, die Türen geöffnet haben, dass sowas geht. Weil bis dahin, klar, mich hat das Thema interessiert und ich habe mich viel damit beschäftigt, aber dass ich wirklich in dem Bereich arbeiten könnte, dass es da eine Möglichkeit gibt, weil das ist jetzt 6, 7 Jahre her, der Bereich entwickelt sich schon, aber damals immer noch ein Thema gewesen, wo ich jetzt ehrlich gesagt schon, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, nicht wusste, funktioniert es. Also ist da ein Markt, so kann man damit Geld verdienen, zahlen Spieler dafür, dann sind die so reflektiert und denken die auch über den Tellerrand hinaus, dass das vielleicht wichtig sein könnte? Ja?
Ich hab die Jahreszahl bewusst genannt. Also wir reden noch von Anfang der 2010er.
Ja.
Da hat sich in den letzten, ich meine, wenn wir nachher darüber sprechen, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich einiges getan. Aber das war wirklich auch noch eine Zeit, wo Mentaltraining, Mentalcoaching, der mentale Bereich im Profisport, stiefmütterlich, Bernhard ist noch vorsichtig ausgedrückt, es wurde eher teilweise auch verlacht und gesagt, komm, hör mir auf mit deinem Gelaber hier, bring die Leistung auf den Platz.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen und
ja,
so Geschichten.
Ja. Das ist, deswegen ist das wichtig, da auch den Kontext zu benennen, dass es wirklich auch eine Zeit war, in der das einfach noch nicht so ein Thema war.
Wie lief dieser Prozess ab? Du bist da so, in salopp formuliert, in Anführungszeichen, reingerutscht in dieses Thema mentales Coaching, hast dich dann aber doch ja relativ schnell fallen lassen müssen, ja, also im Sinne von komplett eintauchen. Sonst hättest du den Weg ja nicht machen können, den du jetzt gegangen bist. Gab es da so einen Erweckungsmoment oder sowas ähnliches? Also wann hast du, oder wie schnell hast du gemerkt, das ist es?
Und da dass will das ich, mein Job ist, meinst du?
Dass ich sogar da Bock drauf habe? Ja, genau, das ist sogar mehr als nur ein Job. Also,
naja, also
du musst ja irgendwie sehr schnell gemerkt haben, das ist genau das Ding. Ja, und ich kann da vielleicht auch durch meine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe,
ja,
anderen sehr viel mitgeben oder helfen.
Klar, also ich glaube, der Kernfaktor ist meine eigene Geschichte. Also so mein eigenes Karriereende deshalb. Also klar, es gab mehrere Gründe, warum ich die Karriere beendet habe, habe ich vorher schon ein bisschen gesagt. Aber der Kernfaktor war ja das Mentale bei mir, dass ich nicht klargekommen bin mit dem, was um mich herum war und mit mir selber auch nicht. Also so Selbstzweifel und das, mein Selbstbild, was sehr verzerrt war, das ist ja alles hier. Das ist ja nicht theoretisch ja nicht von außen, sondern das ist ja das, was ich über mich denke.
Ja.
Und deshalb, klar, meine eigene Geschichte. Und das war ja die Initialzündung am Ende. Also ich habe gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich habe ein Buch geschrieben oder angefangen, ein Buch zu schreiben, wo ich eigentlich meine ganze Karriere nochmal aufgearbeitet habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen tatsächlich. Weil das Ziel war nicht, das Buch zu veröffentlichen, sondern das Ziel war wirklich,
von der Seele
ich schreibe
zu bekommen.
Alles Na. Auf. Vielleicht kann ich irgendwas damit anfangen, wer weiß. Vielleicht interessiert es irgendwann mal jemand, was ich so durchgemacht habe und wie so meine Story war. Aber es war jetzt noch nie so der Fokus, oder am Anfang zumindest nicht, das Buch zu veröffentlichen. Und es ist auch nicht fertig, muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, über das Buch und als ich dann gemerkt habe, da ist so viel eigentlich drin, was man so mitgeben könnte. Und es war eigentlich lustig, weil ich habe das Buch damals in der Phase geschrieben, da hatte ich gerade meinen Job gekündigt und wusste ehrlich gesagt auch wieder nicht so richtig. Ihr merkt schon, ich bin sehr entscheidungsfreudig. Ja, so ja, weil wenn ich sag mal, wenn ich merke, das ist irgendwie nicht mein Weg oder ich fühle mich da einfach nicht wohl in der Situation und ich habe ein Umfeld, ja, muss ich auch sagen, meine Frau hat mir damals natürlich extrem den Rücken freigehalten und gesagt, kündige, ja, ist gar kein Problem, kriegen wir hin. So, ich meine, sie war schwanger mit unserer Tochter damals und hat trotzdem gesagt, ist gar kein Thema. Und ich durfte mir dann die Zeit nehmen, das Buch zu schreiben. Ja, und hab wirklich wie ein Job eigentlich, bin morgens ins Büro gegangen, hab mich da hingesetzt, hab geschrieben und bin abends wieder raus. So, und hab quasi da natürlich schon sehr viel aufgearbeitet mit dem Buch. Und das Witzige dabei ist, als unsere Tochter auf die Welt kam, wir sind mit dem Thomas Gentner ganz gut befreundet.
Ja.
Der hat damals zu der Zeit auch mit mir in Freiberg gespielt.
Ja.
Und die waren damals zwischen Weihnachten und Silvester bei uns, weil unsere Tochter kurz davor zur Welt kam und klar, Baby sehen und keine Ahnung, so wie es halt ist. Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe so ein bisschen über das Buch gesprochen und so. Und dann hat Tommy gesagt, hey, ich habe einen ehemaligen Mitspieler, der auch ein Buch geschrieben hat gerade, mit dem er in Koblenz zusammengespielt hat. Und dann hat Tommy an dem Tag direkt am Tisch noch Julius angerufen und eigentlich ging es um das Buch, also wie vermarktet man das oder wie veröffentlicht man das Buch und so weiter. Und dann hat Julius erzählt, wir haben dann einen Termin ausgemacht für die Woche drauf und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und er hat eine ähnliche Geschichte wie ich. Er ist dann nach Amerika sozusagen, es hat da den Ausweg ein bisschen gesucht, aber ähnliche Story vom Kopf und von der Art, wie er ist. Und der hat dann erzählt, der hat das Buch geschrieben für sein Coaching. Und da habe ich gesagt, okay, wie für dein Coaching? Was machst du da? Und hat er mir so ein bisschen erzählt, hat mich so ein bisschen mit reingeholt. Der hat dann gerade auch so gestartet, Ausbildung in dem Bereich zu machen, Weiterbildung zu machen. Und der hat, so wie ich euch ja gerade gesagt habe, mir so ein bisschen im Kopf die Türen geöffnet, weil ich bis dahin, klar, ich habe das Buch und ich habe meine Themen und habe mich viel mit dem Bereich beschäftigt. Aber was mache ich? Was fange ich jetzt damit an? So, ja, muss ich jetzt Sportpsychologie studieren oder gibt's auch einen Weg, das vielleicht anders zu machen? Oder? Und der hat dann gesagt, hey, guck dir mal die Ausbildung an und dann, das war quasi so der Startschuss für das Ganze und dann habe ich das quasi aufgebaut mit Ausbildungen, Weiterbildungen und dann angefangen, die ersten Spieler zu coachen und dann hat sich das so schnell entwickelt, dass das Buch, so wie eben schon gesagt, bisher noch nicht fertig ist.
Ist ja vielleicht gar nicht schlecht, weil manche Kapitel, die musst du erst noch erleben, bevor du sie aufschreiben kannst, kann ja sein.
Ja, ich bin jetzt so 240 Seiten hat das Buch, ich bin jetzt gerade so bei der Wiesbadener Zeit.
Ja.
So. Wäre eigentlich noch ganz spannend gewesen, das zu schreiben, aber die Prios verändern sich dann halt irgendwann.
Die ersten Spieler gecoacht, wie kamen sie zu dir? Hast du eine Anzeige im Blättle aufgeben? Oder?
Tatsächlich ähnlich, ja. Also klar, jeder fängt irgendwie mal an. Ich habe erstmal ein Instagram-Profil komplett aufgebaut und einfach so wie so eine Art Visitenkarte zu haben, weil viel funktioniert heute auch noch über Social Media, also selbst wenn wir empfehlen.
Also erst Kontaktaufnahme und so Geschichten.
Ja, Kontaktaufnahme, selbst wenn wir empfohlen werden von dem Spieler, folgen die uns erstmal auf Instagram, gucken mal und dann schreiben die uns da an oder über WhatsApp dann eventuell, wenn sie die Nummer haben. Aber damals war es wirklich so, klar, ich meine, ich war, wie lange war ich raus? 6 Jahre. Das heißt, so viel Kontakte hatte ich tatsächlich gar nicht mehr, also jetzt zu den Mannschaften und so. Deswegen ganz simpel, Transfermarktlisten von Regionalligamannschaften und nach Spieler angeschrieben. Könnt ihr euch ja vorstellen, 95% keine Rückantwort.
Kaltakquise,
hartes Geschäft. Aber muss ich sagen, ich hatte dann 3, 4, 5 Spieler, denen ich dann angeboten habe, sie zu coachen und kostenlos zu coachen. Mhm. Einfach um auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln und mal zu gucken, wie kommt es an. Ja, wie gehen die Jungs damit um?
Und was für Effekte?
Was für Effekte haben wir? Genau, was sagen die? Ja, um einfach die Sachen dann auch weiterzuentwickeln, um vielleicht auch die ein oder andere Methode, die ich in der Ausbildung und so gelernt habe, dann auch anzuwenden. Ich meine, das schaffst du nur über Erfahrung. Auch zu gucken, okay, klar, ich gucke natürlich immer durch die Spielerbrille eh schon auf die ein oder andere Methode drauf und überlege mir, okay, kann das überhaupt funktionieren im Fußball? Weil wir Mentalcoaching, wenn wir über Mentalcoaching sprechen, ja nicht nur über Mannschaftssport, sondern ja auch viel über Einzelsport sprechen und manche Sachen kannst du einfach nicht 1:1 übertragen. Ja, und dann hat sich das, wie gesagt, durch Weiterempfehlung und dann natürlich wieder auch sehr intensives Ausbauen des Netzwerks und präsent sein und Social Media und auch Status aufbauen und so weiter natürlich entwickelt.
Hattest du in der Phase besondere Momente oder wie war die Rückmeldung? Hast du positives Feedback, negatives Feedback bekommen? Haben Leute zu dir gesagt oder Spieler, junge Sportler, nee, doch nicht, hör mir auf damit? Oder hattest du auch eher das Gefühl, dass da einfach ein Feld ist, das, ne, ja, du nickst schon. Also dass da was ist, was irgendwo schlummert, was eigentlich viel zu wenig Beachtung bekommt.
Voll. Also vor allem, man muss schon sagen, jetzt auch selbst in den letzten 6, 7 Jahren, die Entwicklung innerhalb der Spieler- und Spielerinnen-Bubble ist extrem. Mhm. Da das Verständnis mittlerweile ist echt sehr groß und das merkt man auch am, sag ich mal, wie, mit wie vielen Spielern wir posten dürfen. Das hättest du dir vor 10 Jahren nicht vorstellen können.
Ja, ja, ja. Weil es so als Schwäche ausgelegt wurde, genau. Wenn einer sich in diesem Thema überhaupt genau. Coachen lässt.
Ja. Und das ist ja so ein bisschen Mission auch, die wir haben, gerade so das mentale Thema, mentale Arbeit einfach auch zur Normalität werden zu lassen. Und je normaler wir auch mit dem Thema umgehen, desto normaler gehen auch die Spieler damit um. Also wenn wir jetzt ins Stadion gehen und mit dem Spieler sprechen und ey, sagen, können wir ein Bild machen und posten das und so. Wie gesagt, je normaler die Jungs oder je normaler wir damit umgehen, desto normaler wird's auch für andere. Und wie wir auch über das Thema sprechen. Also es ist ja auch jetzt heute nicht so, das will ich direkt sagen, es geht ja hier nicht nur um mentale Probleme, was ja häufig auch wirklich falsch kommuniziert wird, sondern es ist ja wirklich ein Feld, wo ich auch die Möglichkeit habe, mich zu entwickeln. Also wo ich auch die Möglichkeit habe, eine Weiterentwicklung oder Optimierung. Ich weiß, viele wollen das immer nicht hören. Aber wir haben manchmal Spieler im Coaching, da geht's jetzt nicht um Probleme, sondern das ist wirklich, sind Kleinigkeiten, so wie hake ich einen Fehler im Spiel ab. Also das ist ja wirklich kein mentales Problem, aber trotzdem beschäftigt mich vielleicht ein Fehler, weil ich vom Fokus vielleicht nicht in der nächsten Aktion bin. So, das heißt, es geht viel um Bewertung, viel um Erkennen, durch Meditation, durch Reflexion, mit mir selbst zu arbeiten, Bewertungen, also es sind ja kleine Sachen. Zum Beispiel, wenn ich eingewechselt werde, ist immer schwer, hat eine Spielerin letztens zu mir gesagt. Können wir direkt einsteigen.
Ja.
Ja, also wenn ich das Mindset habe, als Spielerin, die eingewechselt wird, klar, nehme ich mir viel vor, aber wenn die ersten 2 Aktionen in die Hose gehen, ist es quasi eine Bestätigung für das, was ich sowieso denke. Das heißt, ich höre auf, weil dann ist es, ja, war ja klar, ja, wenn ich eingewechselt werde. Und das sind ja unbewusste Prozesse, die ich als Spieler ja nicht hinterfragen würde. Also auch so diese ganzen scheinbaren Gesetzmäßigkeiten, die wir so im Fußball haben.
Wollte ja? gerade sagen, ich habe die ganze Zeit dieses self-fulfilling prophecy im Kopf, also diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ich hatte ein Erlebnis, Sven, kann ich dir erzählen, ich nenne natürlich keine Namen, ist klar, aber VfB-Profimannschaft, Bundesliga-Abstiegskampf in den Zeiten, wir reden wirklich so von Anfang 2010er, in denen es immer hintenrum, immer wild war. Und da gab es eine Phase, da hat der VfB regelmäßig in der 90. oder in der Nachspielzeit noch Gegentore gefangen und Spiele verloren. Und ich hatte ein Erlebnis nach einem Spiel, war noch für einen anderen Arbeitgeber in der Mixzone und habe mich mit einem Profi unterhalten. Und der hat zu mir gesagt, irgendwie, weiß nicht, 85. Minute stand 1-1. Der guckt nach oben auf die Anzeigetafel, der hat zu mir gesagt, ich wusste, wir verlieren das noch.
Ja, klar.
Und so kam's. 2-1 klar. Verloren in der Nachspielzeit. Jetzt ist das eine, aber wir reden ja von einem Mannschaftssport. Trotzdem bist du als Einzelner natürlich mit deinen Dingen, die du im Kopf hast, auch irgendwo selbst natürlich. Du bist allein mit dir, du musst selbst damit klarkommen. Ja. Jetzt hat der VfB vermutlich dieses Spiel nicht deswegen verloren, weil dieser Spieler diese Gedanken hatte. Aber irgendwie ist es ja doch so ein Ding, wie du gerade gesagt hast, mit der Einwechslung. Wie geht man damit sowas um? Also wie geht man mit diesen Gedanken um, zu sagen, ich weiß genau, wir kriegen noch eins. Ich weiß genau, das wird nicht gut, wenn ich eingewechselt werde. Wie gehst du daran?
Wie gesagt, da stellt ja der Kopf eine Verknüpfung her, ja, zwischen Ereignissen, die in der Vergangenheit vorgefallen sind. Das heißt, ich projiziere sozusagen auf das Hier und Jetzt oder auf die Zukunft etwas, was in der Vergangenheit liegt. Aber im Endeffekt ist ja jedes Spiel neu. Mhm. Also auch jede Aktion ist neu. Viele Spieler, zum Beispiel sowas wie, heute ist nicht mein Tag. Es ist nur eine Geschichte, die mir mein Kopf erzählt. Weil worauf ist es zurückzuführen? Das ist vielleicht zurückzuführen auf die ersten 2 Aktionen, die ich im Spiel hatte. Nur wenn ich auf das verfügbare Potenzial gehe, haben die ersten 2 Aktionen mit der 3. Aktion nichts zu tun. Das heißt, ich habe trotzdem alles vor mir liegen oder alles in mir drin, dass ich in der 3. Aktion wieder das Spiel eventuell entscheiden kann. Und darum geht's. Also es geht darum, bis zum Ende. Im Fußball haben wir so viele Zufälligkeiten auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alles planen können. Und auch wenn wir jetzt mental arbeiten und das Gefühl perfekt ist, heißt es nicht, dass ich automatisch ein gutes Spiel mache. Ich kann auch mit einem schlechten Gefühl ein gutes Spiel machen. Ja, guckt euch meine Karriere an. Also ich habe jahrelang mit einem scheiß Gefühl auf dem Platz gestanden und trotzdem gute Spiele gemacht. Aber die Chance ist eben höher. Ja, dass ich da bleib. Der Mo Salah hat es letztens ganz geil in einem Interview gesagt, was einen guten von einem sehr guten Spieler unterscheidet, ist, dass der sehr gute Spieler bis zum Ende im Spiel bleibt, mental. Ja. Stay in the game, hat er gesagt. Bis der Schiedsrichter abpfeift. Selbst wenn du 89 Minuten keinen Fuß vor den anderen kriegst, bleib im Spiel, weil in der 90. Minute kommt vielleicht die eine Aktion, wo du das Ding reinschießt.
Ja. Und aus ist, wenn der Schiri pfeift.
Das ist
uralt und völlig blattgetreten, aber tatsächlich spielt das in dem Kontext eine Rolle. Ja, dieses nicht rausgehen aus der Situation, aus dem Spiel, mental gesehen nicht rausgehen.
Aber schau mal.
Wirklich immer, Nico Willig hat immer so gern von online sein gesprochen die letzten Jahre. Also, dass du immer da noch da bist, dass da noch Licht an ist da oben. Ja, und das ist tatsächlich wahrscheinlich ein sehr schwieriges Unterfangen, bei manchen zumindest, genau das aufrechtzuerhalten.
Ich wollte nochmal auf den Punkt raus. Du hast nämlich gerade Mo Salah. Ich hab mein anderes Beispiel aus VfB-Zeiten genannt. Ja. Ich mach's jetzt mal plastisch, aus Hobby, aus Laiensicht.
Ja.
Du stehst auf dem Platz, es steht 1-1, es sind 85 Minuten gespielt. Das ist ja ein bisschen so wie Glas halb voll oder Glas halb leer. Die einen Gedanken sind, fuck, ich weiß, wir verlieren das noch. Die anderen Gedanken sind, ist alles noch drin.
Ja, aber das, so einfach ist es ja nicht.
Genau.
Weil der Spieler muss es ja erstmal erkennen, so, dass er den Gedanken hat.
Wie machst du das dann? Wie gehst du dann genau daran, um das zu erreichen?
Im besten Fall ist es natürlich vorbereitet. Mhm. Also im besten Fall gehst du mit dem Spieler das quasi vorher schon durch. Klar, man kann natürlich auch, je nachdem, ob er das überhaupt auf dem Schirm hat, ja, oder ob das irgendwie nur mitschwingt oder ob das was ist, was halt in der Kabine gerade immer so besprochen wird, kann sein, er spricht's an oder nicht. Wenn ich jetzt aber das Muster erkenne, dass quasi die Mannschaft in den letzten 5 Spielen immer nach der 90. ein Tor kassiert hat oder das Spiel verloren hat, dann würde ich das eventuell im Coaching mal ansprechen, ja, wie er aktuell damit umgeht und ob das eventuell irgendwas ist, was ihn beschäftigt. Und dann kannst du damit arbeiten, weil dann kannst du das super vorbereiten. Weil dann hat das eventuell, wenn er auf die Anzeigetafel kommt, nämlich nicht in die Richtung auf dem Schirm, sondern er checkt, okay, mein Kopf, ja, projiziert hier gerade etwas, was in der Vergangenheit war, auf die Gegenwart, heißt nicht, dass es heute genauso eintreten muss. Mhm. Um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, bestimmte Dinge zu erkennen, auch individuell, also was Fehler betrifft oder eben so ein Storytelling, nutzen wir manchmal, oder eigentlich fast immer, visuelle Anker. Das heißt, wir arbeiten immer mit Tape ums Handgelenk, was die Spieler sich dann rummachen, weil dafür brauchst du deine Gedanken nicht. Das heißt, du kannst es vor dem Spiel vorbereiten, kannst dir überlegen, okay, für was soll der Tapestreifen heute stehen? Kann alles Mögliche nehmen. Also man kann eine Energie nehmen, die ich reingeben will ins Spiel. Man kann irgendwie das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, da verankern, um überzeugt zu bleiben im Spiel. Man kann aber genau sowas auch reinnehmen, dass ich sage, okay, kurzer Check-in hier oben, was macht mein Kopf gerade, wo ist der gerade, welche Geschichte erzählt er sich, weil wir bewerten ja alles, was um uns herum passiert, ständig. Das heißt, wir müssen immer gucken, ist es eine Bewertung, die für mich ist, also für mich im Sinne von, gibt mir die Energie, oder ist es eine Bewertung, die gegen mich ist, was bei vielen Spielern häufig ist, wenn ein Spiel nicht gut läuft, ja, wenn ein Spiel gut läuft, dann ist es kein Thema, aber wenn ein Spiel nicht gut läuft, dann ist die Bewertung meistens so gegen mich bei vielen Spielern, ob sie dann beim Fehler hängen oder vielleicht Zukunftsszenarien im Kopf haben, ja, jetzt zum Beispiel in dem Fall, ja, was ist, wenn wir wieder ein Tor kassieren, ja, das ist ja nicht, meistens nicht das Tor, was wir kassieren, sondern das, was danach folgt, was so die Angst mitbringt, also auch beim Fehler, also ich habe ja nie Angst vor dem Fehler, sondern vor der Folge. Vor den
Konsequenzen des Fehlers,
Was ist es und wo bleibe ich stehen sozusagen, weil für den Kopf, wie soll ich sagen, also der Kopf bleibt immer da stehen, wo der Worst Case ist.
Ja.
Ja, weil unser Gehirn noch nicht so weit ist, den nächsten Schritt automatisch mitzudenken sozusagen. Und deswegen bleibt da das Gefühl auch stehen. Ja, und deswegen, wie gesagt, also im besten Fall bereitet man sowas vor mit der Mannschaft, also bestimmte Szenarien auch, wie will ich darauf reagieren, wenn es dann so ist. Und vielleicht auch Handlungsplan, ja, was machst du dann in den 5 Minuten, was kannst du investieren und was kontrollierst du? Weil wie der Gegner spielt und wie deine Mitspieler spielen, da haben wir jetzt keine Kontrolle. Aber was kannst du kontrollieren, dass ihr vielleicht sogar nicht das Gegentor kriegt, sondern vielleicht, dass du das Spiel entscheidest? Also quasi komplett den Switch auf das Positive zu richten.
Glaubst du, während der, du hast vorhin gesagt, die Akzeptanz, sag ich mal, in der Spielerbubble für dieses generelle Thema ist, hat sich deutlich zum Positiven gewandelt?
Ja.
In den letzten Jahren ist das etwas, was, sag ich mal, generationenbedingt kam, ja, die Spieler werden immer jünger, die Profidebüts werden mit immer jünger gefeiert, aber auch die logischerweise kommen ja immer neue Jahrgänge an die Schwelle oder in den Profibereich. Ist das einfach was Zeitgeist irgendwo ist? Also, oder ist das was sag ich mal, eher dem geschuldet ist, wo, dass die Leute sagen, wir müssen auch diesen Bereich jetzt einfach besser ausentwickeln.
Würde ich eher sagen, ja. Also wir sind halt jetzt mittlerweile, ich meine, es kommt ja immer irgendwas Neues. Also ich meine, früher war es Athletik, dann Ernährung, die ganzen Sachen, die dann halt nach und nach halt mehr gemacht wurden, intensiver gemacht wurden. Ich meine, heute kannst du auch alles tracken und keine Ahnung, also die ganzen Werte, die man mittlerweile hat und so. Und es ist halt so, so kommt es mir vor, es ist halt ein Bereich, der neu ist und wo halt viele das Gefühl haben, okay, der ist noch ein bisschen unberührter und da kann ich noch mehr machen. Und ich meine, seit Jahren reden wir darüber, dass der Kopf unheimlich viel entscheidet, so, und keiner
kümmert sich um ihn.
Gefühlt keiner arbeitet da dran.
Ja.
Und wie gesagt, heute ist es anders vom Alter. Also wir haben junge Spieler, wir haben aber auch 32-Jährige, die kommen ins Coaching. Also jetzt habe ich einen Spieler gehabt, der ist vor 2-3 Jahren ins Coaching gekommen. Mit 30, der hat gesagt, Sven, weißt du, mir geht's jetzt darum, ich bin Zweitligaspieler und ich will meine Karriere in der zweiten Liga beenden. So, und ich bin eigentlich mental stark. Der Spieler hat zu mir im ersten Gespräch gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie ist denn das vor dem Spielen? Bist du da nervös, aufgeregt? Wie fühlst du dich da? Wie gehst du rein? Weil ich frage ja immer so ein paar Sachen ab, so einfach um ein Gefühl zu kriegen. Und dann sagt er so zu mir, Sven, weißt du, vor dem Spiel denke ich eigentlich nur drüber nach, ob es gut oder überragend wird.
Ja.
So
ja.
ist der.
Ja.
Und dann saß ich erstmal so da und habe mich so gefragt, okay, was willst du jetzt von mir so?
Ja, so ja.
Weil klar, das war so einer der ersten Spieler, der so extrem in der Richtung war und auch von sich eigentlich gesagt hat, ich bin mental stark. Und das, was er so mir auch erzählt hat, war auch wirklich, dass er viele Sachen schon gemacht hat, die ich jetzt mit ihm auch bearbeiten würde. Nur er hat die halt automatisch und unbewusst gemacht, so, weil er es irgendwo mal gehört hat oder es ihm einfach gut getan hat. Und für ihn ging es wirklich darum, ins zu sagen oder zu gucken, was kann ich vielleicht noch drehen? Also was kann ich vielleicht noch bewusster anwenden?
Ja.
Oder wo bin ich vielleicht sogar noch manchmal ja zu tief drin? Oder bin ich vielleicht zu verkopft in meinen Routinen oder so? War tatsächlich der Fall. Aber auch, weißt du, solche Spieler dann, die 30 sind, ich sag mal, ein sehr gutes Verständnis haben, schon einfach auch sehr reflektiert sind, muss man auch sagen, so in dem Alter, wo
kommt
du schon eine gewisse
ganz
Erfahrung,
normale menschliche Reifeprozesse,
ja genau, wo du einfach schon so ein bisschen Erfahrung hast und einfach auch schon ein bisschen was mitbringst, ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, wie wenn du jetzt
wie mit einem 17-Jährigen so
arbeitest. Mit einem 17-Jährigen oder 18, 20-Jährigen, keine Ahnung. Wir kriegen mittlerweile Anfragen, das muss man auch sehen, von 9-Jährigen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ja, also wir kriegen mittlerweile
Anfragen. Von 9-Jährigen oder von den Eltern der 9-Jährigen?
Ja, also klar kommt das von den Eltern. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Ja, wenn du jetzt einen 9-Jährigen, 10-Jährigen, 11-Jährigen hast, da kannst du schon was machen, aber man guckt sich das natürlich schon dann ganz genau an.
Machst du das? Also nimmst du solche Klienten?
Kommt drauf an. Also es ist schon, ich mache keine Jugendspieler mehr bei uns. Das ist jetzt mittlerweile bei jemand anderem liegt es. Das heißt, früher habe ich mir das immer angeschaut, als heute auch. Wenn jetzt eine Jugendspieleranfrage bei meiner Frau reinkommt, dann ist schon so, dass wir erstmal ein Gespräch führen und gucken, wie weit ist der Junge oder das Mädchen, was ist da bei den Eltern und so. Und bei uns ist es seit 2 Jahren jetzt so, dass wir auch keine reinen Jugendspielerpakete mehr verkaufen, sondern bei uns werden die Eltern immer mitgecoacht.
Mhm.
Das heißt, die Eltern müssen Coachings. Das ist Teil des Pakets. Also die können jetzt nicht sagen, ja, die Elterncoachings brauchen wir nicht, sondern nee, die sind da mit drin, weil es einfach darum geht, die Eltern auch mit auf die Reise mitzunehmen. Also es kann dann nicht sein, dass wir im Coaching was erarbeiten, was dann eine Woche später zerschossen wird von den Eltern.
Ja.
Ohne böse Absicht, muss man auch sagen. Weil könnt ihr euch ja vorstellen, die Eltern, weiß nicht, die ihr vielleicht jetzt im Kopf habt, die den Kindern so extrem Druck machen und so, ja, schon so reingehen und Profi werden und keine Ahnung.
Die werden vermutlich dafür gar nicht
kommen
offen.
Zu uns gar nicht.
Ja.
Das heißt, es sind meistens Eltern, die sich extrem um ihre Kinder sorgen auch und halt merken, okay, die haben irgendwie vielleicht keinen Spaß mehr oder machen sich viel Druck oder sprechen vielleicht nicht mehr oder ich weiß es nicht, irgendwelche solche Sachen. Das heißt, die Eltern meistens, die wir haben, da kannst du davon ausgehen, dass die auch gewillt sind, den Weg auch mitzugehen. Und die anderen, die kommen meistens zu uns, die denken immer noch, was will ich damit anfangen?
So, naja.
Soll ich mich da coachen lassen, oder? Ja.
Vielleicht ganz kurz noch der Ausflug, du hast gesagt, es geht ja nicht nur um Fußball, du hast doch Einzelsportler. Ich werde jetzt keine Geschichte vom TB Röhr Tischtennis.
Ich hätte sie mir gerne angehört.
Aber dennoch ist es, finde ich, um da ganz kurz vielleicht mal den Exkurs zu wagen, auch wenn wir ein Fußball-Podcast sind. Aber ich denke mir oft so, weiß nicht, Tennis, du bist Tennisspieler, Grand Slam, du spielst vor einem Riesencourt, du schlägst zum Matchgewinn auf. Und auch das ist ja nochmal was anderes. Also ich sag's jetzt mal salopp, ne, nicht falsch verstehen, aber im Fußball kann ich mit ein bisschen Glück eine Führung auch nach Hause bringen, bis der Schiri abpfeift. In einer Einzelsportart wie Tennis muss ich das Ding, ich muss den letzten Punkt machen, ich muss den Matchball verwandeln. Und wenn ich das nicht mache, ist das Match nicht gewonnen. Wie gehst du daran? Wie sind da die Unterschiede zwischen Einzel- und Mannschaftssportlern?
Also Tennis habe ich nicht tatsächlich im Coaching, aber andere Einzelsportler. Und es ist, man muss schon mal sagen, von der Arbeit eine ganz andere Arbeit, weil du sehr individuell, ich sag mal, noch mehr Kontrolle hast, habe ich manchmal das Gefühl so. Also könnt ihr euch ja vorstellen, so im Fußball ist häufig das Thema, spiele ich nicht. Also so Trainer-Spieler-Themen auch, und da hängt viel von der Spielzeit einfach ab, wo ja viel Unkontrollierbares drin ist, weil es von subjektiver Bewertung abhängig ist. Das heißt, Leistung ist nicht gleich Spielzeit. So, das ist häufig Thema im Coaching, da hängt das Fehler-Mindset dran, da hängt die Motivation dran, die ich im Training habe und so weiter. Jetzt beim Tennis, oder wir haben Kanuten zum Beispiel bei uns, da ist es schon sehr stark, ich habe ein Ziel und darauf richte ich mich aus, und ich habe ein bisschen mehr Kontrolle. Also ich habe ein bisschen mehr Kontrolle, weil jetzt im Normalfall der Trainer nicht entscheidet, darf ich antreten oder nicht, sondern ich qualifiziere mich. Klar, ich habe den Faktor Konkurrenz, so, also andere Nationen, ja, die dann mit drin sind. Aber so dieses Trainer, da hat der Trainer meistens wirklich die Rolle, mich quasi zu preparen auf den Moment. Also da geht's jetzt nicht darum, im Training mich immer wieder beweisen zu müssen, ja, und immer wieder den Fokus nach außen zu haben, sondern die Athleten können sehr stark mit sich arbeiten und den Fokus bei sich behalten. Und das ist, sag ich mal, ein großer Vorteil in der Zusammenarbeit, weil du einfach viele Themen anders ansteuern kannst. Und jetzt im Tennis zum Beispiel, je nachdem, ist ganz individuell, wie der Spieler dann auch mit der Situation oder Sportler mit der Situation umgeht. Also was ist das Angstszenario beim Matchball zum Beispiel? Ja, was könnten die Folgen auch sein, hier dann auch mit bestimmten Routinen, Ritualen zu arbeiten vor dem Matchball, aber vor allem hier oben. Ich meine, Tennis ist klar eine unheimliche Herausforderung, weil du sehr, sehr lange mit dir selbst bist.
De facto war ja bis vor kurzem noch Coaching verboten im Spiel, ne? Also,
Genau, also du bist sehr lange mit dir selbst und hast natürlich dadurch sehr viel Potenzial für Storytelling in deinem Kopf. So jegliche Bälle, die du irgendwie gerade gespielt hast, kannst du nochmal durchgehen, und ja, auch hier unbewusst. Das heißt, auch hier ist die Arbeit, den Spieler in seinen Kopf so ein bisschen reinzukriegen, um selber auch das Storytelling zu wählen und den quasi sich da rauszuholen aus dieser negativen Gedankenspirale, die vielleicht irgendwann mal eintreten kann. Im Fußball sind, also ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ja, im Fußball ist es so, klar hast du die Mannschaft und kannst dich vielleicht ein bisschen hinter der Mannschaft auch verstecken. Da ist nicht so die individuelle Leistung, wenn es jetzt um Sieg und Niederlage geht, im Vordergrund. Aber es ist halt trotzdem so, und das Verständnis vielleicht auch für euch: jeder Spieler im Fußball ist eigentlich ein Einzelsportler in einer Teamsport. Weil am Ende des Tages geht's hier auch um die individuelle Weiterentwicklung die ganze Karriere lang. So, und klar, die haben alle ihre eigenen Karrieren, die gehen alle ihren eigenen Weg. Und im Fußballspiel hast du, dadurch, dass es so schnell aufeinander ist und du relativ wenig Pausen hast, ist es da sehr schwer, deswegen auch der Tapestreifen, sehr schwer, im Spiel rauszukommen aus diesen negativen Gedanken. Im Tennis, dadurch, dass du halt Pausen hast und da halt super mit ein paar Sachen arbeiten kannst, hast du die Möglichkeit, dich immer mal wieder da rauszuziehen. Klar, hast aber auch mehr Zeit, Gedanken entwickeln zu können.
Ja. Fluch und Segen.
Fluch und Segen.
Ja. Aber na, wenn du so drüber nachdenkst, na, Philipp, auch im Fußball, ich meine, wir sitzen auch manchmal im Stadion und machen diese sagenumwobenen Einzelkritiken, wo Noten vergeben werden.
Ja.
Und auch da ist es so ein Ding, ne? Das gibt sicher auch möglicherweise Spieler, die das völlig ignorieren, aber vielleicht auch Spieler, die sich das angucken.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass ein Spieler hat mich nicht direkt kontaktiert, sondern es lief über einen Pressesprecher. Aber es war ein Spiel auswärts auf St. Pauli, und noch während die Mannschaft quasi am Gepäckband stand oder bereit war einzuchecken in den Flieger, hat der Spieler die Bewertung gelesen, und ich war eben einer der beiden, die sie gemacht haben, und dann hat er angerufen, was mir eigentlich einfallen würde, ihm für dieses Spiel so eine Note zu geben. Ja, und dann hat mal ein paar Themen ausgetauscht und am nächsten Tag oder wie am nächsten Tag habe ich ihn dann beim Training gesehen, haben wir nochmal geschnackt und dann war aber schon wieder alles gut. Also es war schon sehr emotionsgetrieben, logischerweise. Ja. Die Nummer, aber also allein die Tatsache, das habe ich mir vorher halt einfach nicht ausgemalt, ehrlich gesagt, dass die das lesen, ja, weil sie eben auch so, das wird jetzt vorher gesagt, jeden Tag steht einer hinter dir, der dich bewertet, ja, der jede Aktion, so dass sie dann auch noch das
lesen. Ja, man liest es schon, weil ihr müsst ja immer überlegen, also da hängen ja mehrere Sachen dran, weil bei mir war das auch so, Kickernoten zum Beispiel.
Ja, genau. Das
es ist ja so, Fußballer sind auch Menschen. Das heißt, Anerkennung ist also vor allem im Leistungssport. Alle, die im Leistungsspitzensport sind, warum haben die angefangen, Leistungssport zu machen? Weil sie irgendwas besser konnten als andere. Und das hat sehr viel mit Anerkennung zu tun.
Ja.
Das ist wie eine Droge.
Ja.
Das heißt, die meisten, die im Leistungssport sind, haben eigentlich eher ein brüchiges Selbstbild. Ja, das heißt, die holen sich quasi ihr Gefühl sehr viel von außen. So, und jetzt kommt jemand und schreibt eine Note über ein Spiel, wo ich eigentlich das Gefühl habe, die Note ist nicht gerechtfertigt. Oder vielleicht will ich die Note auch einfach nicht wahrhaben. Ja, ich habe vielleicht ein schlechtes Spiel gemacht und die Note ist vielleicht noch Bestätigung. Bei mir war es immer so, wenn ich die Note gesehen habe, habe ich direkt an meine Freunde oder meine Menschen oder mein entfernteres Umfeld, die mich vielleicht nicht direkt kennen, aber die mich vielleicht zu Hause ansprechen, die das Spiel nicht gesehen haben, habe ich direkt gedacht, okay, die sehen jetzt Schimmel eine 5. Ich kann euch auch eine Geschichte erzählen. Haben wir in Saarbrücken gespielt und ich habe die erste Halbzeit echt ein richtig gutes Spiel gemacht und ich habe das nicht oft gesagt und krieg vor der Halbzeit ein Schlag auf den Knöchel mit dem Abpfiff. In der Halbzeit direkt angeschwollen, ja, konnte nicht mehr weiterspielen, wurde ausgewechselt. Am Montag die Kickernote gelesen. Was glaubt ihr, was ich für eine Note hatte?
Wahrscheinlich eine schlechte, weil der Autor gedacht hat, er wurde zur Pause rausgenommen, weil er nicht gut war.
Ich hatte eine 5, war schlechtester Mann auf dem Platz. Ich war schlechtester Spieler auf dem Feld. Und ich sehe die Note und denke mir so, okay, ich eh jemand gewesen, der sehr viel von außen gezogen hat, ja. Und wenn ich dann hier in Reutling zu Hause war und dann mal in der Stadt ein bisschen unterwegs war, dich sprechen ja sämtliche Leute, die dich halt kennen, an, ja, und die haben halt nur deine Note gesehen. So, das geht dann schon durch den Kopf von so einem Spieler eventuell. Ja, es ist dann nicht nur ich und ich habe jetzt die Note gekriegt und das ist meine Bewertung, sondern da hängt halt auch ein bisschen was dran tatsächlich.
Ja, und noch dieser Aspekt, den du angesprochen hast, also ja, wir auch und viele Fans bewerten natürlich Fußball als Mannschaftssport, geht drum, gewinnt der VfB, verliert der VfB. Klar. Aber aus der Perspektive, die du natürlich einnimmst, ist es, wie du sagst, es ist ein Einzelsportler, der guckt, dass er eine gute Karriere hat, dass er Anerkennung bekommt, dass er den Weg einschlägt, den er möchte. Und da ist dann das tatsächlich auch dieses Feedback.
Klar.
Nicht nur von uns, wollen wir es nicht zu wichtig nehmen, aber von dem, was du natürlich auch im Team, vom Trainerteam bekommst, natürlich elementar.
Ist natürlich ein bisschen auch darauf bezogen, nicht, dass jetzt irgendwelche Trainer sagen, die dürfen sich nicht übers Team stellen, natürlich nicht. Ja, die sollen natürlich im Team funktionieren, nur vom Fokus ist es halt ganz wichtig. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der wenig Spielzeit kriegt gerade, was mache ich mit dem? Der geht dann vielleicht in den Fokus rein, ich muss mich zeigen, ich muss mich beweisen, ich muss meine Chance nutzen und so weiter. Also geht relativ schnell ins Außen, wo ich eigentlich relativ wenig Kontrolle habe. Das heißt, ich hole den Spieler dahin zurück, dass ich sage, okay, so ist die Situation jetzt gerade. Du wirst irgendwann in einem anderen Umfeld sein. Du wirst irgendwann deine Karriere woanders fortsetzen oder der Trainer geht weg oder keine Ahnung was. Jetzt geht's darum, trotzdem das Training so zu nutzen für dich, dass du die Möglichkeit hast, dich in dem Umfeld und in der Situation weiterzuentwickeln. Und den Fokus auf das zu richten, was du kontrollieren kannst. Weil am Ende des Tages, wenn du ins Zeigen gehst und Beweisen gehst, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, wofür mache ich das eigentlich alles? So, und wenn du aber deine Vision siehst, also deine Ziele irgendwie auch vor Augen hast, trotz der Situation und weißt, was jetzt gerade wichtig ist, um vielleicht trotzdem dahin zu kommen oder nächste Schritte dorthin zu machen, dann bin ich natürlich vom Fokus auch viel mehr bei mir und komme gar nicht erst in dieses, ja, also könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja extrem auch mit Druck verbunden, wenn ich jetzt ins Spiel gehe, ich werde eingewechselt und dann sagen muss, ich muss mich jetzt zeigen, beweisen und meine Chance nutzen. Ja, ist genau gleich vom Storytelling. Wenn dann ein Fehlpass passiert oder zwei Fehlpässe passiert, ist eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich schon kaputt. Das heißt, die restlichen 10 Minuten bin ich dann in so einer Negativspirale eventuell drin, wenn ich da aber den Fokus auf mich richte und mir überlege, okay, was ist meine Erwartungshaltung jetzt für die Einwechslung? Was will ich jetzt machen, wenn ich eingewechselt werde? Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, den Druck ein bisschen hinter mir zu lassen, weil ich eher bei meiner Erwartungshaltung bin. Und das meine ich mit Einzelsportler in einem Teamsport. Also ich bin sehr individuell und habe dann die Möglichkeit, da zu arbeiten.
Ja, auch weil du halt agierst und nicht reagierst auf Dinge, die von außen quasi an dich herangetragen.
Kannst eh nicht beeinflussen, was der Trainer macht. Also
vielleicht ein Aspekt, den ich, der mich auch noch beschäftigt, jetzt gerade hier in unserem Gespräch. Also wir hatten das Thema Mannschaftssport, Einzelsport. Wie sieht's denn aus? Ist denn Thema Mannschaftsgefüge auch was, was du hast? Also wenn zum Beispiel Spieler innerhalb eines Teams, ich sag mal, weiß nicht, gemobbt werden oder Spieler hast, die super laut sind und andere übertönen und andere eher so die leiseren sind. Hast du auch solche Themen? Also wie kann ich als einzelner Spieler in Mannschaftsgefüge irgendwie eine Rolle einnehmen, in der ich mich wohler fühle oder andere Spieler, mit denen ich vielleicht nicht so klarkomme, mit denen doch irgendwie ein Draht aufzubauen oder so?
Ja, das haben wir auch ab und zu mal, gerade bei Vereinswechseln. Mhm. Also wenn ein Spieler jetzt den Verein wechselt, eher tendenziell ein bisschen ruhiger ist und sich einfügen muss ins Team und so, gehen wir schon ein paar Sachen durch, die man eventuell machen kann und die der Spieler machen kann. Es muss natürlich zu dem Spieler passen. Also du kannst jetzt aus einem Jungen, der sensibel ist und ruhig ist und so, kein Lieder machen, der jetzt auf einmal da rumtanzt und das ist nicht geil. Was wir oft haben, ist so Führungsspielerthemen. Also wenn es um Kapitänsrolle geht oder wenn es um wirklich, ja, ich bin jetzt im Mannschaftsrat und wie kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Führung. Da geht es aber auch jetzt nicht darum, die Persönlichkeit zu verändern, sondern da geht es dann wirklich darum zu schauen, was brauchen eventuell die Spieler, die um mich herum sind und wie schaffe ich es, an die ranzukommen. Also geht es dann um Persönlichkeitstypen und dass man die mal kennenlernt, weil viele beschäftigen sich ja gar nicht damit. Die denken, das ist mein Ansatz und das ist mein Stil und das muss ich machen. Ich muss laut sein, was ja häufig noch so gängig ist. Wenn ich Kapitän, muss ich laut sein und das und das und das. So, aber mir mal die Frage zu stellen, was ist das eigentlich für ein Spieler, der da gerade steht? Braucht der das wirklich gerade, dass ich ihn jetzt anschreie und sage, konzentriere dich jetzt mal? Also kriege ich dann quasi das, was ich eigentlich will, nämlich, dass der nächste Ball ankommt oder dass der nächste mal ruhig ist am Ball? Ich glaube nicht. Ja, wenn es ein Spieler ist, der sensibler ist und eher zurückhaltend oder eher mehr zweifelt oder so, dann muss ich vielleicht anders an den rangehen und da so ein bisschen Verständnis aufzubauen, wenn es um Führung geht bei den Jungs.
Du hast eingangs gesagt, ich habe die letzten Jahre gemeinsam mit meiner Frau dieses Business hochgezogen. Du hast über 250 Spieler, Athleten, Athletinnen in der Beratung oder in der Beratung gehabt über die letzten Jahre. Und du bildest mittlerweile auch aus. So, ja. Wenn man dein Social Media verfolgt, dann weiß man, du hast aktuell beispielsweise vom VfB jetzt Diana Beuschlein bei dir, glaube ich, in der Ausbildung.
Die hat jetzt die Ausbildung gemacht, genau.
Und den Janik Keitel.
Der war Expert, Gast bei uns.
Ah ja.
Genau, okay. Der war als Gast dabei bei einem Modul. Wir haben immer bei allen Modulen so einen Gast.
Okay. Aber was sind das für Leute, die zu dir kommen, beziehungsweise die du nimmst auch in diese Ausbildung? Sind das, das werden nicht alles Ex-Athleten sein oder aktive Athleten, die halten was für die Zeit nach der Karriere, nach der aktiven Suche, sondern es werden auch, sag ich mal, sportferne Personen oder sportfern können sie nicht sein, sonst würden sie keine Sportberatung im mentalen Bereich anstreben für sich als berufliches Ziel, aber jetzt jemand, der jetzt nicht darauf zurückblicken kann, 10 Jahre in dem NLZ gewesen zu sein oder eben an der Schwelle zum Profifußball gestanden zu sein oder was in dieser Richtung. Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
Ja, also unsere Ausbildung ist ja schon sehr spezifisch, also zum Fußball-Mentalcoach, wo wir uns ja auch ein bisschen davon abheben von den ganzen anderen Ausbildungen, die ja sehr allgemein gehalten sind. Deshalb klar, die meisten haben schon ein bisschen Fußballbezug. Und arbeiten auch schon zum Großteil in dem Bereich, also in dem Bereich Fußball, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also wir haben Trainer, wir haben NLZ-Trainer bei uns in der Ausbildung. Wir haben jetzt gerade einen aktiven Spieler von Regensburg in der Ausbildung. Dann hatten wir im letzten Durchgang viele Spielerinnen in der Ausbildung mit Jana Beuschlein, mit Laura Benkart, Anna Wellmann, die ja bei uns schon über zwei Jahre arbeitet.
Ja.
Genau, und SportphysiotherapeutInnen, Sportpsychologen, jetzt haben wir auch wieder eine Psychologin dabei in der Ausbildung, Berater, Spielerberater. Es macht es sehr spannend, natürlich auch angehende Coaches, die in dem Bereich direkt arbeiten wollen, ja, sich da selbstständig machen wollen in dem Bereich, macht es immer sehr spannend in der Runde. Also weil wir ja jetzt keine Massenveranstaltung sind, sondern immer maximal 20 Plätze haben. Jetzt haben wir gerade 14 Teilnehmer im Durchgang und wir arbeiten schon so, dass wir auch immer in der Runde viel diskutieren, viel besprechen, Perspektiven reingeben und so. Und das macht es echt spannend, so eine heterogene Gruppe auch zu haben. Muss man ab und zu ein bisschen einfangen, auch, dass man mit den Inhalten durchkommt. Aber es ist schon sehr interessant, auch was dann für Gespräche entstehen, so zwischen den ganzen offiziellen Inhalten und so, wenn man dann so beim Essen ist oder so, weil es einfach, wie gesagt, man schafft ja auch ein bisschen Netzwerk aufzubauen und so. Das ist echt cool.
Wie lang läuft so ein Zyklus? Sind das 24 Monate?
Nee, wir haben 7 Monate jetzt, den Durchgang, den wir gerade haben, und das sind dann 6 Module plus 2 in dem Zeitraum. Das haben wir deshalb so aufgebaut, so ein bisschen an so eine Saison angepasst. Also, weil wir, als wir die Ausbildung ins Leben gerufen haben, viele Anfragen von Trainern und Spielern und so hatten und dann natürlich überlegt haben, okay, wie können wir das machen? Wir wollten keine Online-Ausbildung machen, sondern eine Präsenzausbildung, und dann war es auch vom Termin, welche Tage nehmen wir, wie ziehen wir das, weil klar, wenn du jetzt einen Trainer hast, kannst du natürlich nicht jetzt den jede Woche zu uns holen. Das heißt, wir haben das jetzt so gezogen, dass immer so 6 Wochen dazwischen sind. Montag, Dienstag sind auch immer ganz gute Tage, wo du noch am Anfang der Woche bist.
Ja, ja. Das berühmte Journalistenwochenende, da haben wir immer frei. Genau. Ja, hochinteressant gerade, da bin ich jetzt gerade noch hängen geblieben. Du hast gesagt, es kommen viele Spieler und Trainer zu uns, oder also regelmäßig. Das ist ja auch wiederum ein Beleg dafür, dass sich in der Branche selbst was geändert hat.
Ja.
So interpretiere ich es, oder?
Ja.
Also ja, worauf ich hinaus will, was würdest du dir, oder was denkst du, wohin das noch geht, dieses Thema generell Betreuung im mentalen Bereich, im Spitzensport, und was würdest du dir wünschen, also was da noch passiert im Entwicklungsschritten gesehen?
Also es hat sich in den letzten Jahren schon unheimlich viel getan, was die Spieler und Spielerinnen angeht. So im Umfeld, also so Vereinsführungen, Trainer auch oft noch, Sportdirektoren und so weiter, da ist es noch nicht so.
Ja, oldschoolig noch unterwegs.
Ja, ja, ich kann auch nicht so richtig, es kann mehrere Gründe haben. Also es sind jetzt alles Thesen, die ich so aufstelle, also so aus der Erfahrung. Vielleicht ist es einfach immer noch Fußball ein System, was halt scheinbar gut funktioniert, und der mentale Bereich ist halt was sehr Unbekanntes, ist auch ein bisschen schwerer messbar, ist was ganz Neues so für viele, deswegen vielleicht noch nicht so die Offenheit da.
Das Internet ist Neuland, hat Frau Merkel mal gewusst.
Es ist ja auch, ich sag mal, in den NLZs haben wir ja mittlerweile seit mehreren Jahren die Sportpsychologen. Man muss aber auch da sagen, es ist zwar da, aber die Umsetzung ist sehr schwierig. Ja, also wenn du halt einen Sportpsychologen für 5 Mannschaften hast, wie?
Und der macht dann nachher irgendwelche komischen Brain-Kinetik-Trainingseinheiten.
Da will ich gar nicht rein. Ich habe super Sportpsychologen kennengelernt in den NLZs, die da auch sehr gerne arbeiten. Nur es ist ja schon von logistisch, wenn ich jetzt sage, ich habe 30 Spieler und Spielerinnen im 1:1 aktuell, das ist schon ist schon oberste Kante, genau. Ja, wenn du so arbeitest wie ich, so eng an den Spielern dran und immer wieder Coachings, regelmäßige Coachings und so weiter, wo du ja wirklich auch auf die mentale Weiterentwicklung gehen kannst. Jetzt in einem NLZ, wenn du 5 Mannschaften hast, dann hast du in allen 5 Mannschaften einen anderen Trainer, der dich anders integriert, der ein anderes Mindset auch zu dem Thema hat, eine andere Einstellung dazu hat.
Ja.
Das spielt eine ganz große Rolle, wie du da arbeiten kannst und welche Freiheiten du da hast. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Aufklärung gemacht wird. Da sind wir ja auch dran, habe ich ja vorhin gesagt, je normaler wir mit dem Thema umgehen, desto normaler wird auch darüber gesprochen dann irgendwann. Und wir brauchen schon einfach auch Spieler, so wie der Mo Salah das jetzt auch gemacht hat mit dem Interview. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es gesehen, ja.
Es war ein sehr ausführliches Interview, wo er auch über seine mentale Arbeit gesprochen hat.
Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Sequenz gesehen, die du vorher angesprochen hast. Also mit dem, du musst halt drinbleiben, bis es hier vorbei ist.
Er hat dann auch so über mentales Training gesprochen. Da hat er auch sich sehr stark auf Meditation bezogen, wo er gesagt hat, er arbeitet sehr viel athletisch. Er geht nach dem Training noch in den Kraftraum. Dann geht er nach Hause, arbeitet da weiter und arbeitet dann mental. Und dann hat er gesagt, 15 Minuten mentales Training sind anstrengender als 90 Minuten im Kraftraum. Und es ist so. Es ist anstrengend, Meditation ist auch was Anstrengendes, klar, reduziert dann auch irgendwo Stress, ja, aber ist am Ende auch Training. Ja, und das würde ich mir einfach wünschen, dass da einfach ein anderes Bild von dieser Arbeit gemacht wird, weil es ist nicht, ich als Coach würde ja niemals eine Depression behandeln. Also wenn ich merke, bei dem Spieler ist da irgendwas, gebe ich das ab. Ja, also ja. Dafür bin ich gar nicht ausgebildet. Das heißt, in dem Bereich Mentalcoaching, Sportpsychologie und so weiter, geht's auch darum, die Spieler irgendwo besser zu machen.
Ja.
Ja.
Ist das aus deiner Sicht, ketzerische Frage, ist das ein Generationending? Also das eher ältere Generation? Nee? Also nee. Es gibt auch jüngere, du kennst auch jüngere Verantwortliche, die sagen...
Ich kenne auch ältere, die super offen sind. Mhm. Das ist kein Generationending. Also
reine Typfrage.
Vielleicht eine Tendenz, ja, vielleicht, wenn man irgendwie was reininterpretieren will, aber nicht unbedingt, leider. Ja, also.
Das heißt, das überrascht mich. Das heißt, es gibt auch jüngere Verantwortliche, die sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht.
Aber es ist ja, also wir müssen ja nur Ralf Rangnick zum Beispiel, also der arbeitet seit Jahren mit dem Bereich.
Ja.
So. Das heißt, das ist kein Indiz, nur weil ich jünger bin oder älter bin, dass wenn ich älter bin, dass ich das nicht nutze oder dagegen bin. Und wenn ich jünger bin, dann automatisch sozusagen offener für die Themen bin. Ja, ich würde sagen, es gibt offenere Trainer allgemein, aber ob die dann in dem mentalen Thema, wir müssen ja auch sehen, manche Trainer, die jetzt im Profibereich kommen, sind ehemalige Spieler.
Mhm.
Und da weißt du halt auch nicht, wie offen waren die, ja, wie waren die als Typ. Ja, das ist eine Typsache. Also, ja.
Wie würdest du dir dann die Zukunft wünschen? Also, was muss passieren, dass sich das ist, salonfähig ist es vermutlich schon, aber dass es Standard wird? Ich glaube, das muss ja auch ein Ziel sein, sozusagen. Mentalcoaching oder der mentale Bereich muss Standard sein, wenn es darum geht, einen Profisportler auszubilden. Und nicht, wie soll ich sagen, ankreuzen oder nicht ankreuzen, sondern es ist ja part of the game, so verstehe ich das.
Was muss passieren? Also ich glaube, wir brauchen Präsenz. So, also das, was ich gerade auch gesagt habe mit den Spielern, mit den Profis, dass sie drüber sprechen, weil nur darüber, wenn ich jetzt darüber spreche,
ja,
okay, naja. Das ist ganz geil, ja, aber ich bin ja auch Coach. So, wenn die Spieler, wenn Erling Haaland, Mo Salah, die Topstars, bei denen es ja läuft, hier sprechen wir ja auch nicht von Problemen, sondern das sind ja Spieler, die absolut Top-Level-Spieler sind, ja, und die arbeiten in dem Bereich und es wird dann kommuniziert und die sprechen da offen drüber, ganz normal, dass es halt einfach normale Arbeit zum normalen Alltag dazugehört, dann durchbrichst du irgendwann.
Genau.
Und wenn es dann so ist, wie es aktuell, was wir auch versuchen, präsent auch zu sein in Podcasts wie jetzt euren zum Beispiel oder auch mal, ich durfte letztes Jahr bei Ed Broski sein, was in ein Streaming-Format ist, was ja gerade bei der jüngeren Generation gut ankommt. Und wenn da natürlich dann auch mal ein Mentalcoach sitzt, ist es auch nicht ganz so verkehrt, ja. Wo man sich vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können, dass mal so jemand in so einem Format sitzt. Ja, aber auch, was ich mir wünschen würde bei größeren Events, ja, ob das die Spobis ist zum Beispiel, würde ich mir auch wünschen, dass da vielleicht auch mal was zu dem Thema gemacht wird und dann halt nicht immer nur von ehemaligen Spielern, sondern einfach auch einem Sportpsychologen oder so vielleicht mal die Möglichkeit zu geben, da präsent zu sein, einfach um das Thema zu platzieren, auch in so einem Setting. Muss jetzt nicht, weil es halt das, was ich halt als erstes so in den Kopf gekommen ist, aber
Präsenz scheint wichtig zu sein.
Ja, Präsenz, klar, Präsenz. Wie gesagt, je normaler wir über das Thema sprechen, je normaler es zu auch diesen ganzen Formaten dazugehört, desto normaler wird das auch im Trainingsalltag sein.
Und dann ändert sich die Konnotation, verstehst du? Also heutzutage ist ja so, wenn es heißt, guck mal, der achtet besonders auf die Ernährung, der macht jetzt hier vegan und so, sagt, boah, stark, okay, der gibt alles dafür, weiterzukommen. Aber so spricht niemand über das Thema mentales Coaching, noch nicht.
Und wenn wir jetzt über Spieler sprechen, ich habe ja vorhin auch über Postings gesprochen. Es gibt wirklich auch in meinem Bereich, und das finde ich halt sehr schade, also es gibt wirklich Sportpsychologen und nicht alle, aber manche, die das echt negativ sehen, wenn man mit Spielern postet. Und dann sage ich, okay, aber wir wollen alle, dass es normal wird und dass wir normal drüber sprechen. Aber dann ist schon ein Problem, mit einem Spieler zu posten. Was ist das Problem? Wenn der Spieler damit offen umgeht und darüber ein Interview, wie ein Tom Bischoff, der darüber im Interview spricht und das offen kommuniziert, dass er daran arbeitet. Was ist das Problem? Das einzige Problem, was ich sehe, ist das, was von außen eventuell kommen könnte. Und das ist auch der einzige Grund, warum manche Spieler und Spielerinnen sagen, sie wollen noch nicht, ja, oder wollen es nicht. Das hat nie mit denen selber zu tun, sondern der Trainer weiß nicht, was der Trainer dann macht. Ja, der ist negativ zu dem Thema eingestimmt und es könnte mir eventuell auf die Füße fallen. So, und das muss sich ändern. Also das muss sich ändern. Wenn ich nicht mal was posten kann mit einem Spieler, nur weil der Trainer eventuell dann negativ irgendwie was macht oder dass ich Angst haben muss, dass es mir negativ auf die Füße fällt, dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Wir haben keinen allzu weiten Weg mehr vor uns, aber wir haben noch eine Kategorie für dich.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Wir haben etwas vorbereitet, Sven, das wir nicht mit dir abgesprochen haben. wir nennen es Podcast Tiki-Taka. Ja.
Okay.
Wir nutzen das gerne am Ende der Sendung, beziehungsweise jede Sendung mit einem Gast, der noch nicht bei uns war, darf dieses Prozedere durchlaufen. Und du bist schon mittendrin.
Herzlich willkommen.
Ja.
Aber es ist, wir machen es dir nicht so schwer, keine Sorge.
Wir stellen dir entweder oder Fragen, drei Stück. Okay. Du entscheidest dich für eine Antwort und begründest sie.
Idealerweise. Und begründen, okay. Ja.
Wenn du, ja, wenn es nicht nur was ganz Impulsives ist, dann kannst du das gerne.
Kannst du aber auch Anekdoten erzählen, wenn du welche das warst.
Also
das
habe ich irgendwie, ist irgendwie 5 Sekunden, muss ich innerhalb von 5 Sekunden antworten? Oder?
Nein, gibt keine Frist.
Nee. Also ich aber du musst jetzt auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie deine Anschlusstermine sind.
Also aber ich meine, ich kann auch kurz überlegen.
Klar,
oder?
Ja, selbstverständlich. Oder?
Ja, okay. Ja. Definitiv. Soll ich mal starten?
Bitte.
Welcher Urlaubstyp bist du? Hängematte und Surfbrett oder Bergstiefel und Rucksack?
Boah. Beides geht nicht, gell?
Ja,
ich glaube, dann will ich das erste nehmen ohne Surfbrett. Ich kann nicht surfen, aber so Strand, Sonne, schon ganz geil.
Ich bin ja traditionell für die Kulinarik zuständig in diesem Segment, deswegen Pokeball oder Rostbraten?
Rostbraten.
Das war klar.
Auf jeden Fall. Das kam sehr schnell.
Das war sehr schnell. Ja, wir kriegen bei uns in der Ausbildung, wir haben ein sehr leckeres Catering bei uns in der Ausbildung.
Ja.
Und wir kriegen am zweiten Tag immer Bowls. Ich habe zu meiner Frau gesagt, können wir vielleicht irgendwann mal was anderes. Ist ja ganz cool, die Bowl und so, aber ich esse halt die Hälfte davon, esse ich nicht.
Ja, Aussprachen ist halt was.
Geht also, immer.
Das geht immer, ja.
Wenn du etwas nochmal machen könntest, wofür würdest du dich entscheiden? Jugendspieler im NLZ oder HDM-Studium?
HDM-Studium, tatsächlich.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Es war schon sehr geil. Ich habe meine Frau im Studium kennengelernt. Sagt, glaube ich, alles.
Definitiv. Das war's schon.
Das war's schon.
Gut.
Ja, hast du gut gemacht.
Sehr gut.
Freut mich. Uns hat's großen Spaß gemacht mit dir.
Mir auch.
Wir sind schon am Ende. Also wir könnten, glaube ich, schon noch ein, zwei Stündchen.
Ja, ich habe gerade beim Blick auf die Uhr da hinten gesehen, hoppla, das war so nicht geplant. Aber das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es so gelaufen ist.
Wie immer, wenn wir das Gefühl haben, dass es oft so, dass es so Spaß gemacht hat, sprechen wir natürlich eine Einladung eigentlich aus. Das heißt, wenn irgendwann mal die Gelegenheit sich bietet für eine Fortsetzung, dann sehr, sehr gerne würden wir uns sehr freuen. Und
gerne.
Wir hoffen auch, dass für euch da draußen das Gespräch einigermaßen interessant war und einige Aspekte reingebracht hat, die ihr vielleicht noch gar nicht so beim Beobachten eines Fußballspiels im Blick hattet.
Ja, und wenn wir nur einen klitzekleinen Teil dazu beitragen konnten, dass sich das ganze Thema in der Wahrnehmung anders positionieren kann, dann war es uns ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank für die Offenheit,
gerne,
die Zeit.
Gerne.
Und an euch da draußen, wir kommen Ende der Woche schon wieder in eure Podcatcher mit dem üblichen Themen, die wir sonst so haben. Blicken natürlich auf die aktuellen Spiele und die Spieler des VfB Stuttgart. Bis dahin, Facebook, Blue Sky, Instagram, YouTube, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ihr wisst, wie da der Hase gerne aus unserer Sicht zu laufen hat. Also Likes, Sternchen, Kommentare, dies, das, Ananas, alles da lassen. Wir freuen uns und bis bald.
Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.